Kartell-Podcast mit Martin Schlüter und Daniel Rabe.
Ja, hallo zusammen beim ersten Bagatelle-Podcast. Mir gegenüber sitzt der Martin und ich bin Daniel. Und wir versuchen jetzt einfach mal die nächsten 2 Stunden zu füllen. Wir haben noch nie einen Podcast gemacht. Wir haben uns im Vorfeld nicht abgesprochen. Wir quatschen einfach mal drauf los. Wir haben 2 wunderbare Gäste heute Abend. Einmal Carina Syndikus, die kommen wird. Sie ist neu gewählte Ratsfrau, sitzt im Rat der Stadt Köln. Und zu ihr gibt es, finde ich, ein paar ganz spannende Sachen zu erfahren. Das werden wir versuchen, aus ihr alles rauszukitzeln. Und später kommt dann noch Till Rickenbrauch, ist Gastronom und zu den Menschen des Jahres gewählt worden in Köln. Völlig zu Recht.
Völlig zu Recht, ja.
Und ja, da freuen wir uns drauf. Und jetzt fangen wir einfach mal entspannt an. Wünschen euch guten Appetit. Einige von euch haben die Bagatelle-Box gekauft und sitzen jetzt hoffentlich total intim, nett bei Kerzenschein beim Abendessen und haben einen wunderschönen Abend. Wir sitzen ja auch bei Kerzenschein tatsächlich in der Bagatelle, haben uns eine Flasche Wein aufgemacht, haben auch schon ein Glas getrunken, damit wir ein bisschen lockerer sind und ja, wünschen euch viel Freude dabei. Hallo Martin.
Daniel, ich freue mich sehr, hier da zu sein, dass du mich gebeten hast, dazu zu kommen. Es ist mir Freude und Ehre. Ich bin sehr gespannt, wie du schon gesagt hast, der erste Podcast. Aber dank der Flasche Wein und unserer vielen Themen, die wir gerade haben, rund um Gastronomie, Zeitgeschehen, rund um Corona, glaube ich, kriegen wir die Zeit rum und hoffe den Leuten bei leckeren Bagatellen und hoffentlich viel gutem Wein die Zeit zu versüßen mit dem, was wir so zu besprechen haben, auf jeden Fall.
Ja, hoffe ich auch. Kommen wir doch direkt mal zu dir irgendwie. Wie waren denn für dich so die letzten Wochen im zweiten Lockdown, so als sehr erfahrener Gastronom, erfolgreicher Gastronom gesprochen? Totale Scheiße oder ist irgendwie, hast du auch gute Sachen dabei entdecken können?
Ich fange, wie es zu meinem Gemüt passt, mit den positiven Sachen an. Die gab es auf jeden Fall. Wir haben bei uns im Lokal, das ist das Reisdorf am Hahntor, für diejenigen, die es nicht wissen, einen Wegglasverkauf gemacht. Das heißt, wir haben die Speisen eingeweckt, so Klassiker der bürgerlichen Küche, Gulaschsuppe, Chili con Carne und ähnliches. Und das war kaufmännisch. Da müssen wir sehr, sehr genau rechnen, dass wir sagen, das hat irgendwie Sinn gemacht. Das versuchen wir noch ein bisschen, aber es war emotional wunderschön, mit Ausrufungszeichen. Wir hatten sehr viele Stammgäste, die gekommen sind. Es gab nette Begegnungen mit Leuten, die eigentlich sonst nie bei uns waren, die von mir gemerkt haben, guck mal, die sind ganz nett und die haben leckere Sachen. Und das war wirklich total erfreulich. Ansonsten muss ich für mich persönlich sagen, unabhängig des Berufs oder davon vielleicht auch abhängig, dass es mich emotional ganz anders und viel härter trifft, der zweite Lockdown, als wir es im Frühjahr gewohnt waren. Da war es erstmal so ein bisschen spannend und ich habe es total genossen, mit Frau und Kind regelmäßig Tagesschau und Tagesthemen zu gucken, selber zu kochen. Du wirst es wahrscheinlich bestätigen, für Gastronomen selten, dass man so viel zusammen zu Hause ist. Plus das damals sehr, sehr geile Wetter. Ich habe Radtouren gemacht, war viel wandern, aber so bei 3 Grad und Hagel geht man auch nicht so gerne Fahrrad fahren. Das trägt dazu bei, dass ich Tage habe, wo ich wach werde und mich total scheiße fühle, wie es eigentlich nur aus Zeiten kenne, als ich, das ist auch kein Geheimnis, große Probleme hatte, finanzielle Art vor Jahren und so weiter, und wo man einfach so morgens wach wird und so erstmal merkt, da ist eine riesen dunkle Glocke, die über einem hängt. Und das ist jetzt gerade wieder so, wobei ich da betonen muss, das ist zum Glück nicht jeden Tag, aber holt mich immer wieder ein, dass man einfach eine ganz andere, düstere Stimmung so ein bisschen hat. Und da hoffe ich sehr auf die Zahlen, wie auch auf, ja, wie soll ich sagen, das bessere Wetter, dass das irgendwann vorbei ist und wir wieder unserem Beruf und auch unseren Hobbys nachgehen können. Beruf ist das eine, aber wie du weißt, spiele ich leidenschaftlich gerne Fußball, ich treffe mich viel mit Freunden, wir gehen raus, wir fahren ins Grüne. Das ist ja alles gerade gen Null oder fast gen Null. Und das macht schon manches sehr schwierig auf jeden Fall. Mhm.
Ja, finde ich auch irgendwie krass, dass man so im ersten Lockdown wusste man noch nicht, was kommt irgendwie und dachte, irgendwann wusste man auch, es geht einfach vorbei und jetzt hangelt man sich gerade von Datum zu Datum und weiß eigentlich so gar nicht, was passiert. Man weiß nicht, was finanziell passiert, also wir haben noch 0 Hilfe bekommen. Ich glaube, für einen Laden haben wir einen Abschlag bekommen und sonst noch gar nichts. Das heißt, man ist das erste Mal seit langem echt zahlungsunfähig, ne? Und das ist schon ja, irgendwie krass, weiß ich nicht. Also da muss man auch erstmal so mit parat kommen. Trotzdem irgendwie auf der anderen Seite dankbar, dass man denkt, so man lebt in Deutschland, alles ist irgendwie geregelt, man hat trotzdem noch genug zu essen, man
total
hat seine Wohnung und so. Aber
ich habe auch für diese Momente, die du gerade beschreibst, selbst wenn ich morgens zum Rewe gehe und bin ich manchmal total gut drauf, sage, wieso, ich habe doch gerade ein leckeres Brötchen und ich sehe Menschen, die ich mag und mir geht's gut und ich habe einen Tag vor mir, den ich mir frei einteilen kann und ich kann das Brötchen auch bezahlen. Also das ist auch so schwankend und es gibt Momente, die man viel mehr genießt als vorher. Also ich treffe mich wirklich noch relativ viel mit meinem besten, ältesten Freund, wo wir einmal die Woche zusammen wandern gehen. gehen und da führen wir Gespräche und haben einen Zugang, auch wenn es der beste Freund ist, den wir über Jahre nicht so hatten, weil man jetzt einfach die andere Zeit hat, eine andere Intensität. Also ich möchte das gar nicht missen und glaube auch, wenn ich mal irgendwie in hoffentlich vielen, vielen Jahren über mein Leben resümiere, auf dem Sterbebett liegen würde, würde ich nicht sagen, dass 2020 ein ganz schlimmes Jahr war. Das ist wahrscheinlich purer Egoismus bei dem, was man sieht, was um einen rum passiert. Aber es gibt Erfahrungen und das meinte ich eben auch so ein bisschen mit dem Wegglasverkauf. Man war den Gästen so nah, wie man es teilweise sonst im normalen Berufsleben überhaupt nicht kommt, die total positiv sind, die einem eine ganz andere Nähe geben und wo ich auch für mich sage, hör mal, du musst so ein bisschen mehr auch intensiver mit Sachen umgehen künftig, weil man kennt das selber, hoffentlich ist es bald wieder vorbei und ist nicht vorbei, aber zumindest in dem Maß, dass man sein Leben wieder leben kann, dass man so manches durchaus ja, bewusster macht. Also ich bin sicher, dass wir das in einem Jahr drüber lachen, dass wir es heute erzählen, weil man es dann doch nicht bewusster macht, aber zumindest dieses Gefühl, dass das Leben einen doch so anders packt, als es jemals der Fall war und das kann ich nur für mich sagen, wie eben auch beschrieben, man kennt eigene selber Krisen, ne, ob es finanzielle Art ist oder ein großer Liebeskummer, das ist nochmal eine neue Erfahrung, die man so nicht kennt und die auch, wie du auch sagst, jeden Tag einen neu man beurteilen lässt auf jeden Fall.
Ja, ja, sehe ich tatsächlich auch in weiten Teilen so, weil das irgendwie, dass die Gäste so parat sind, das ist jetzt auch die Tatsache, also ich sage jetzt, dass man denen, die diese Box sich für zu Hause gekauft haben und da jetzt gerade sitzen, dass wir einen Stopp gemacht haben, weil wir selber nicht wussten, wie viel wir davon produzieren können. Ich muss dazu sagen, wir haben heute Dienstag, ihr werdet das am Freitag essen. Also wir haben noch 3 Tage, wir haben noch nicht angefangen, die ganzen Sachen zu machen, weil es frisch auf dem Tisch soll. Aber über 300 von euch haben sich halt so eine Box geholt. Das heißt, da sitzen jetzt 600, vielleicht 700 Personen zusammen, die das essen. Das ist natürlich eine riesen, ich weiß nicht, Solidarität oder irgendwie auch so eine Wertschätzung dessen, was man macht, dass die Leute das sich für zu Hause dann abholen am Freitag und sich versuchen, einen netten Abend zu machen. Und das ist tatsächlich echt was, wo man dann auch manchmal da sitzt und denkt, boah, wie krass seid ihr eigentlich? Das ist schon sehr, sehr cool.
Und das ist, glaube ich, auch, Entschuldige, gut ja, spürbar, wie die Gäste, die Menschen, und bei anderen sind es Kunden, wahrscheinlich ähnlich im Einzelhandel, wenn die denn noch auf hatten oder bald wieder öffnen können, wo man einen ganz anderen Zugang auf einmal merkt. Und das ist extrem positiv und ich finde das, was du jetzt erzählst mit 300 Boxen und Leuten, die das Bagatelle-Feeling mit nach Hause nehmen wollen, spricht natürlich sehr für eure Arbeit, aber ich finde auch für die Menschen, die auch sagen, wir haben Lockdown, es geht gerade nicht viel, aber wir nehmen uns einen Moment, wo wir mal genießen wollen und das, finde ich, sollen sich mal bitte die Menschen auch total bewahren, weil sonst wird es wirklich nur trau und grau und triste. Und es muss ja irgendwie weitergehen und da muss man manchmal auch, glaube ich, sich trotzdem trotz allem gut gehen lassen. Also ich habe selten so viel guten Wein getrunken wie die letzten Wochen, weil man einfach denkt, ja, man muss ja irgendeinen Gegenpart und Gegenpol haben. Und ich finde, das macht uns Gastronomen natürlich leicht, wenn man da so ein bisschen Gästefeedback spürt. Und das war bei uns ähnlich, wie gesagt, mit dem Verkauf von Speisen. Wenn ihr jetzt solche überragenden Ideen habt, ihr habt, glaube ich, in der Weihnachtszeit ja auch so Adventskalender-Dinge rausgegeben, wo das Feedback ja auch gut war. Da können wir, glaube ich, auch, das soll keine Werbung sein, durchaus mal Danke sagen an die vielen, die irgendwie so an uns auch beteiligt sind und uns unterstützen. Das Finanzielle, die Not ist groß und du hast es gerade gut umschrieben. Ich glaube, geht gerade allen Kollegen so, egal wie groß mal das Polster und das Futter war. Aber was uns gerade so ein bisschen trägt, ist durchaus, dass die Menschen einem auch positive Signale senden. Wir kaufen eure Boxen, wir wollen auf euch warten und wenn ihr wieder aufhabt, dann kommen wir auf jeden Fall wieder.
Ne? Ja, das stimmt schon, auf jeden Fall. So, wir haben jetzt, wie gesagt, wegen dem ersten Podcast, wir sitzen hier noch bei der ersten Flasche Wein. Carina wird gleich kommen und uns ja hoffentlich ein paar spannende Dinge erzählen. Also ich finde, wir sollten ja auch was entlocken irgendwie, weil eigentlich ist ja spannend, was geht in Köln so in der Lokalpolitik vor, was ist da genau. Wir haben mal ein Gespräch gehabt, da warst du auch dabei, glaube ich, da ging es darum, dass wir so ein bisschen, es gibt in Köln eine Situation, dass Gehwege befreit werden sollen von Außengastronomie. Zumindest an den Häuserwänden und da erstmal, damit Leute, die, wie sagt man jetzt, ich will jetzt nicht politisch unkorrekt werden, dass man barrierefrei sein kann. Das heißt, Leute, die blind sind zum Beispiel, mit ihrem Stock an der Hauswand sich entlangtasten können, generell eine gute Sache, würde in Köln aber echt bedeuten, dass es vor keiner Hauswand mehr Außengastronomie gäbe. Da fände ich von ihr nochmal ein Feedback gut und da saß sie ja mit uns in der Runde zusammen.
Da war ich nicht dabei, aber ich habe natürlich mitbekommen, dass das bei unseren Kollegen und bei dir großes Thema war, Energiegastro, da habe ich mich rausgehalten, wobei das ist ja wieder so ein typischer Zwiespalt, der eh gerade die Gesellschaft sehr trifft, finde ich. Das Dach ist ja super sinnvoll, dass es behinderte Menschen da sollte nicht sehen können. Ich muss mich auch korrekt ausdrücken, gut und sicher an Hauswänden vorbeikommen. Gleichermaßen ist aber paradox ist, wenn dann alle Terrassen, die zumindest an Hauswänden sind, abbauen müssen. Aber auch schwierig da und es ist aber auch gut, dass wir sie fragen können, gucken, wie ist es zu lösen, was kann man machen auf jeden Fall. Und ja. Das ist, glaube ich, ein kleines Beispiel aus der Lokalpolitik der Stadt Köln. Das kann man aber weltübergreifend sagen, dieses Spannungsfeld zwischen Genuss, man will sich's gut gehen lassen, Gastronomie muss auf sein und gleichermaßen eine Rücksichtnahme für Menschen, Mitmenschen haben, die ja zumindest in Generationen vor uns nicht bedacht war und die aber, finde ich, super wichtig ist auf jeden Fall. Ne?
Ja, das kann man vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Irgendwie, also wir sitzen, wie gesagt, jetzt hier zusammen und haben keinen Plan, was aus diesem Podcast wird und ob es überhaupt jemand hört. Also wir wissen tatsächlich von Julia, die grüßen wir jetzt mal kurz, die in der Kolbstraße sitzt und sie hat gesagt, sie hört sich den Podcast an. Das heißt, eine Person hört ihn auf jeden Fall. Das
ist schon
mal super gut. Julia, guten Appetit auch allen anderen. Aber dass man, sollte das irgendwie nett sein oder sollten das ein paar Leute gehört haben und wir uns da verbessern können, dann werden wir das auch weitermachen irgendwie, weil generell treffen wir uns so ab und zu und quatschen und warum das nicht auch mal tun mit spannenden Gästen. Köln hat da echt viel zu herzugeben. Meinen regelmäßigen Abständen treffen und einfach ein bisschen über manche Themen quatschen und aber auch nur, wenn es jemand interessiert. Wenn es jetzt keiner hört, ist auch nett, dann machen wir uns hier jetzt einfach einen netten Abend und trinken ein bisschen Wein und machen wir jetzt noch eine Zigarette an, aber dann...
Selbst wenn es keiner hört, können wir ja die Geräte weiter dahinstellen und wie vorher auch uns auf ein Glas Wein treffen. Wobei, ich bin da guter Dinge, nicht weil wir hier sind, aber glaube ich einfach, weil es gerade die Menschen viel Zeit haben und durchaus ja auch interessant ist, wie geht's anderen? Also ich gucke auch inzwischen ganz anders Fernsehen oder höre Radioreportagen, weil ich meine einfach, man kommt den Menschen viel näher als vorher, weil ich will ja auch wissen, was macht der, wie geht's dem? Auch ein bisschen neugierig, überlebt der? Da finde ich durchaus interessant, wenn wir als Gastronomen erzählen und da gibt es ja unzählige Berufe, der Herr, der uns hier gerade aufnimmt, die Musik, die Veranstaltungsbranche, also das ist auch weiter so ein Thema, was ich echt denke, boah, krass, was da zusammenbrechen wird und gleichzeitig, wie immer, ist eine Stunde Null auch eine Gelegenheit, wo auch wieder Neues entstehen kann, aber da bin ich schon sorgenvoll, du kennst mein optimistisches Gemüt, wie da viele jetzt die nächsten ein, zwei Jahre über die Runden kommen und auch viele aus unserem Bekanntenkreis und selbst wir, das ist ja auch total offen und fraglich, auch da wird sich vieles verschieben. Es ist schon wirklich eine sehr spannende, sehr traurige Zeit, die aber auch Chancen bietet. Und das muss man immer so positiv sehen, auf jeden Fall.
Ja, stimmt. Wobei man echt so, also wir haben es in der Brasserie à la Couleur, ist ein Laden, den wir auch betreiben, kann man ja mal so sagen, wo wir viele Konzerte machen und alles, wo man echt in so einem Punkt ist, wo man denkt so, jo, wenn man jetzt die nächste Konzertreihe auch nicht machen können wird, ist ein Laden, der Karneval stark ist, dann ist halt irgendwann so ein Punkt erreicht, wo man denkt so, jo, dann lässt man es halt sein, ne? dann ist irgendwie vorbei.
Lässt man, Entschuldigung, Zwischenfrage, lässt man es eher sein, weil die Motivation immer flöten geht, weil man merkt, es macht einfach keinen Sinn und ich mache mir was vor oder weil einfach auch man sagt, ich kann nicht weiter drauf zahlen. Also das ist ja auch so ein...
Tatsächlich so ein Ding, dass man denkt, man zahlt nicht weiter drauf. Wir haben den Laden tatsächlich nicht erst am 2. November zugemacht, sondern schon vorher, als es hieß, dass nur noch 5 Personen kommen dürfen, nicht mehr 10. Es war, glaube ich, ein Samstagabend und da mussten wir 5 oder 6 Reservierungen absagen, die tatsächlich alle noch gekommen wären, aber wir haben gesagt, nee, es geht nicht und hatten dann irgendwie 50 Leute weniger im Laden und haben dann schon gemerkt, ey, das sind Umsätze, da brauchst du nicht für aufmachen, also das macht einfach gar keinen Sinn. Und gerade wenn du dann überhaupt übers Jahr schon, da ist unten im Keller halt, wo Konzerte laufen und so, gar kein Cent Umsatz war, dann ist irgendwann der Punkt, wo du denkst, so besser jetzt zurückziehen irgendwann, als da so und so lange drauf zu zahlen und dann gehst du aus dieser Krise raus und bist da hart verschuldet oder so. Ne? Also das war schon so ein, oder ist so ein Ding, worüber wir nachdenken. Um das jetzt, ich weiß gar nicht, wie ehrlich man jetzt hier schon sprechen sollte.
Wir sind doch ehrlich, soweit
es geht. Morgen die ersten Angebote für den Laden und so, so war das jetzt nicht gemeint, aber...
Ja, da kommt man als Eingemachte auf jeden Fall, ne? Dass man auch, ich meine, ich weiß ja von dir persönlich, wie du in dem Laden hängst, war glaube ich dein erster Laden in der Südstadt, da ist ja auch viel, viel Seele und Patina drin, dass man dann auch trotzdem vernünftig sagen muss, irgendwann lohnt es nicht mehr und gleichermaßen den Spagat schaffen will, das was gut war, es ist ja nun auch Hofburg, deiner KG Ponyhof und steht ja für unfassbar viele schöne Stunden, ja, das dann irgendwie vielleicht zu überlegen abzugeben, ich hoffe es nun wirklich nicht.
Steht so für die Sachen, die halt echt Spaß machen. Ne? Lass mal singe als Beispiel, jetzt ein Online-Format haben, was glaube ich auch ganz gut ist. Ich habe mich da noch nicht so richtig reingepackt, aber was
ich bin ja sicher, weil das, die machen es ja meist auch immer sehr gut. Ich habe es auch noch nicht angeguckt, aber ich finde die Idee überragend, wie sie auch das, ihre Geschichte jetzt auch zu Pandemiezeiten durchbringen und das auch verfolgen auf jeden Fall.
Da sind viele ganz kreativ und gut dabei gerade. Wie stehst du zu dem Allgemeinen, wie der Karneval sich gerade aufstellt? Darf ich mal so offen fragen?
Ja klar, da ich ja auch bei Facebook immer offen bin, die Sachen raushaue, habe ich mich auch am Samstag darüber aufgeregt, dass Köln ein Dreigestirn hat, beziehungsweise nicht, dass man ein Dreigestirn hat, sondern dass das so zelebriert wird und so getan wird, dass das ja sein muss und andere Dinge wie in den Schneefahren mit den Kindern irgendwie gesellschaftlich verpönt ist. Ich bin da total ambivalent und habe zwei Meinungen gleichzeitig. Also ich finde es total richtig, das finde ich auch gut am Festkomitee, zu sagen, es ist fast verlaufen und das ist ein Lebensgefühl, das ist nicht abhängig von Pandemien und Krankheiten und das ist einfach wir Kölner und auch im Januar, Februar tickt unsere Uhr und unser Herz anders. Da stehe ich total hinter. wenn es mal Maßnahmen gibt, die total absurdum sind zu den bisher jetzigen Regeln, wie dass man, ich habe gehört, es wären 40 Leute gewesen in dem Hotel, wo das Dreigestirn am Freitag proklamiert wurde, muss man schon so ein bisschen an den Menschenverstand appellieren oder nachfragen. Nur auch da ist es wieder total einfach, hier zu sitzen, mit einem Glas Wein den Zeigefinger zu erheben. Grundsätzlich finde ich es total gut, bei allen, die versuchen gerade den Menschen diese Zeit irgendwie zu versüßen. Und da darf man nicht vergessen, dass natürlich auch der Karneval eine extrem hohe karitative Nummer hat. Das ist nicht wir beide, die 5 Tage Donnerstags bis Montags durchsaufen, das ist auch schön. Aber das ist natürlich so Altenheime, Krankenhäuser. Ich habe da mal Geschichten gehört von einem Ex-Prinz, was da so auf der Kinderkrebsstation passiert. Und ich finde das auch super wichtig. Und auch da kann alles andere scheißegal sein, wie die programmiert wird, dass das auch durchgezogen wird und dass den Menschen dieses Erhellende auch gegeben wird. Mhm. Mir persönlich, das weiß ich jetzt schon, muss ich auch sagen, wird es extrem schwer fallen, wenn die wirklich Jeckentage kommen. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Wir waren jetzt für Karnevalsfreitag bei Freunden eingeladen worden. Da war die erste Reaktion, also ne, ein Freundespaar, meine Frau und ich. Karnevalsfreitag, seid ihr bescheuert? Bis mir einfiel, es ist ja Karnevalsfreitag. Gut, dann sitzen wir wenigstens bei denen und da haben noch irgendwie, vielleicht, da werden wir sicherlich dann entsprechend Musik können, uns vielleicht auch kostümieren. Mega schwierig. Also, und ich habe Angst davor, weil ja fast noch ist und ich morgens wach werde. Ich will auch nicht ausschließen, dass ich dann irgendwie Scheiße baue. Also, weil einfach ich es nicht aushalte. Ne? Also, das innere Trommelschen ist ja da. Und da müsste ich mich selber wahrscheinlich schützen oder dass man sagt, nee, man geht lieber jetzt durch den Wald spazieren, bevor man sich da mit zu vielen Leuten trifft oder irgendwas macht, was nicht gut ist im Sinne der Pandemie.
Krass gut fand ich tatsächlich, wie, also das haben wir auch so ein bisschen begleitet als IG Kölner Gastro oder so ein bisschen auch darauf hingewiesen, aber krass gut fand ich schon, wie es am 11.11. gelaufen ist, mega, dass wirklich Köln so ruhig war wie nie. Und ich hatte echt Schiss vor dem Tag, weil ich so dachte, ey, bei mir selber ist das so, ich wach morgens auf und krieg dann so, ich werde nervös, ja, irgendwie, ne? Und dann war es so, ich habe eine Tochter, die ist geboren an dem Tag tatsächlich, die ist 2 geworden. Dann hat man sich mit den Großeltern, darf man jetzt auch kaum sagen, aber mit denen haben wir dann das ganz klein gefeiert. Und das war dann cool, aber trotzdem schwierig. Aber dass ganz Köln echt sich daran gehalten hat, dass nirgendwo irgendwas los war. Ich wohne im Rathenauviertel und da ist Polizei patrouilliert und sie haben alles aufgebaut und den Rathenauplatz abgeschirmt. Wo ich schon so dachte, viel zu krass, Leute. Aber am Ende muss man sagen, gut gemacht von der Stadt Köln auch, mit einer guten Kampagne schon, ja, dahinter und die Leute haben sich echt alle dran gehalten. Das fand ich schon echt ziemlich gut.
Kurzer Exkurs, da muss man wirklich sagen, kein Exkurs, aber dass die Kampagne der Stadt Köln mich positiv überrascht hat und wirklich sehr gut war. Ich habe denen das nicht andersweise zugetraut. Also sowohl, dass das irgendwie diese Poster gab und auch Leute, die in der Stadt irgendwie was zu sagen haben, daran appelliert haben, hatten was gebracht und es kam total modern, zeitgemäß rüber. Ich dachte, es wäre etwas altbackener und wir würden so ein bisschen die Nase rümpfen, was da geschieht. Aber es hat wirklich Stadt Köln bravourös gemacht. Ich selber fand es auch sehr schön, wie der 11.11. abgelaufen ist, so paradox es ist, wenn da eben nichts war. Wir hatten am Tag damals unser Haus-zu-Haus-Geschäft gestartet am Rudolfplatz, wo man ja dann, wenn die Tür auf ist, genau gucken kann, wer kommt da wie vorbei. Und das hat zwar total positiv bewegend. Ab und zu kam mal, wie soll ich sagen, Leute vorbei, die hatten auch nicht ein Kleben, aber weil sie, ja, wir waren im Büro, wir waren noch zu dritt, aber da hatten wir schon ein Festchen und was ich auch keinem verübeln kann. Und genauso gab es, wir sind ja auch ein Lokal in der Innenstadt, was auch sehr viele traditionelle Karnevalisten anzieht, die in Vereinen organisiert sind, die sonst auch gerade am 11.11. Veranstaltungen haben. Die kamen dann einfach nach der Arbeit nach Hause und haben irgendwie guten Abend gesagt und alle aufgerufen und sind total diszipliniert nach Hause gegangen. Plus, was ich am süßesten, am schönsten fand, ab und zu kam mal so Fahrradgruppen vorbei, aber jetzt nicht 10 oder 12, sondern 3, 4 Leute kostümiert. Alaaf, und die haben sogar mit sich gesungen. Manche hatten eine Musikbox dabei, aber das soll nicht falsch rüberkommen, total diszipliniert. Und die wollten jetzt auch nicht alkoholisiert feiern. Die wollten einfach so ihr reges Lebensgefühl irgendwie ausleben. Und ich hatte bei niemandem, den ich gesehen habe, das Gefühl, dass das irgendwie negativ ist. Und der Rudolfplatz war ähnlich, wie du es schilderst, aus dem Rathenauviertel, war eine totale Festung mit Fahrradpolizei, mit Mannschaftswagen, mit zumindest Hundertschaften, die sichtbar waren, dass die hätten aufgerufen werden können. Und das war völlig überflüssig. Aber ich glaube auch, es war sinnvoll, sich so darauf vorzubereiten. Nur auf Frage an dich als gebürtigen Kölner und Jecken durch und durch, schafft man das Mitte Februar 5 Tage lang oder muss man da versuchen, den Leuten eine andere Botschaft zu geben, wie vielleicht so ein Abend, der jetzt Freitag für die Bagatelle stattfindet, sagen, komm, wir machen euch Playlisten oder trinkt zu Hause zu zweit, zu dritt mit eurem alten Kinder, die alt genug sind, ein Gläschen Wein, was auch immer. Da bin ich selber noch sehr ratlos, was richtig ist.
Schwierige Kiste. Also wir haben heute schon ein bisschen Ärger bekommen. Wir sind heute rausgegangen mit, dass wir auch wieder so eine Box machen für Karnevalssamstag und haben mit Sascha, aka DJ Kapellmeister, gesprochen und gefragt, hat er nicht Bock, irgendwie eine Party, eine virtuelle zu machen? Das heißt, er stellt sich irgendwo in die Bagatelle mit seinem DJ-Pult und macht eine Party wie sonst, aber das wird halt nur zu den Leuten nach Hause gestreamt. Und da haben sich natürlich schon Leute kritisch gemeldet. Ich bin ja selber jemand, der vorsichtig ist, was diese Pandemie angeht. Und da überlegt man dann natürlich schon mal, ist das okay? Aber andererseits denke ich dann so, dass unsere Gäste das auch hinkriegen, dass sie vielleicht mal weg von dieser, von diesem Charakter, sich mit 20 Leuten zu treffen, sondern macht man sich vielleicht mal zu zweit einen netten Abend. Oder jemand, der Single ist, trifft sich mit einer Freundin oder umgekehrt. Und dann, warum dann nicht irgendwann ein bisschen schunkeln und das wirklich schön haben? Also das, finde ich, kann man sich schon geben. Ich hatte eine Situation mit meiner Frau, die Kölnerin auch durch und durch ist und wo man sich auch dabei erwischt hat, dass man einfach dann mal so völlig runterreduziert hat. Einfach mal ein paar Lieder gesungen hat, dies und jenes gemacht hat und dann hatte man einen netten Abend zusammen. Also auch das geht irgendwie. Ich glaube schon, dass Karneval und dass der Fokus, wenn dann, weiß nicht, die Zahlen nicht sonst wo sind, ganz nach unten gedrückt oder ähnliches, wird Köln da extrem aufpassen müssen. Und ich glaube, das wird Köln auch wieder machen.
Glaube ich auch.
Aber weil es nicht anders geht, das ist so.
Da ist auch, glaube ich, der Menschenverstand bei den Leuten groß genug. Und ich glaube auch nicht, dass diese dann so befürchteten Leute, Leute klingt so abwertend, aber Jecken aus dem Umland kommen, die natürlich sonst auch unser Lebensgefühl in den Tagen gerne genießen möchten. Glaube, das kann man auch mit ähnlichen Kampagnen wie dem 11.11. irgendwie steuern. Aber ich muss persönlich sagen, ich weiß nicht, wie ich das 5 Tage aushalte. Du hast eben gesagt, mit dem Partner, mit Freunden, ne, irgendwie versuchen das auch so irgendwie zu kanalisieren. Aber schwer wird es, glaube ich, schon. Und, ja. Aber heißt, das ist so ein Mini-Mini-Thema. Wir haben gerade Pandemie, die Zahlen gehen wieder hoch. Ich habe heute gehört, Frau Merkel will möglicherweise 8 bis 10 Wochen alles dicht machen. Dann ist auch egal, wie Weiherfastnacht für uns beide Jecken verläuft. Ne?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in Köln im Ansatz vor Karneval irgendwas gelockert wird. Was ich, wie du weißt, prinzipiell schade finde, dass wir nicht wirklich in mal 3 Wochen in krass harten Lockdown reingehen oder so. Einfach mal wirklich alles so heftig runterfahren, dass wir dann eine Chance haben, uns irgendwie daraus zu erholen oder so. Siehst du das eigentlich?
Das sehe ich sogar ähnlich. Wir haben ja sonst, wie wir beide wissen, und die Leute, die uns beide bei Facebook verfolgen, auch wissen, grundsätzlich eher andere Ansätze. Du bist ja da eher sehr für die Maßnahmen der Bundesregierung, gerade von Frau Merkel. Ich sehe das sehr viel lockerer und liberaler. Aber da bin ich total deiner Meinung. Also ich habe auch jetzt vermisst, als die Politik sich letzte Woche traf, dass man nicht sagt, komm, 3 bis 4 Wochen hart, auch wirklich noch Dinge machen, die jetzt wahrscheinlich jedem sehr wehtun und die das noch echt, wo man sagt, uiuiui, das wäre aber wirklich krass, wenn ich nur noch einkaufen darf. Aber da brauche ich wieder als, wie soll ich sagen, Streif am Horizont, als sehr freiheitlicher Mensch die Perspektive, das ist es dann aber auch. Oder zumindest zu sagen, wenn dann die Zahl so erreicht ist, dann müssen wir aber auch nach und nach lockern. Und das ist das, was mir jetzt so fehlt, dass immer Maßnahmen beliebig verkündet werden. Im Zweifel wird verschärft, weil es bis jetzt nichts bringt. Aber es ist überhaupt kein Ende absehbar, man weiß gar nicht, wo es hinführt. Deshalb bin ich, was das angeht, 3 bis 4 Wochen runter und Attacke. Total der Meinung, das wäre jetzt richtig. Und wenn es dann sogar bis 1. März dauert oder noch länger, dann ist auch das der Fall. Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Kommst hier live, also live kann man live sagen, wir zeichnen ja auf, aber kommst hier rein, sehr schön. Carina ist da, also Carina Syndikus quasi. Wir haben gestern geschrieben, glaube ich. Vorgestern?
Vorgestern. Das, genau, ja.
Entspannt per WhatsApp, hast du nicht Lust, irgendwie dazu zu kommen? Und sie sagte sofort ganz offen, hey, wenn ich die Kinder betreut bekomme, dann bin ich dabei. Und das hat ein paar Stunden später geklappt und jetzt bist du gerade hier reingekommen.
Jetzt großartig. Sitze ich hier, genau.
Schön, dass du da bist. Die Kinder betreut werden.
Genau.
Sehr gut.
Ja, wir quatschen hier seit, weiß nicht, einer halben Stunde oder so. Das ist unser erster Podcast. Wir haben keine Ahnung von dem, was wir hier tun eigentlich. Olli Blum hat das hier alles aufgebaut und kümmert sich ganz lieb um uns und macht gerade den Ton und das ist super.
Vielen Dank.
Ja. Ja, von uns auf jeden Fall auch, Olli.
Nee, großartig. Ja, schön, dass du da bist. Und wir haben jetzt gesagt, wir quatschen einfach ein bisschen. Wir haben uns null vorbereitet. Wir wissen nicht, wer was fragt, was wir wie machen. Deal könnte sein, einfach wenn es Fragen sind, die zu intim sind oder irgendwas doof ist, einfach frei raus und sagen, hey, hab ich keinen Bock drauf oder was auch immer.
Haben wir irgendwo so einen Buzzer, den wir dann drücken können?
einfach so ein Zeichen. Nein. Das Schöne ist ja, die Leute sehen uns nicht. Wir können irgendwie. Ich habe auch so ein paar Sachen notiert, Martin auch, ausschließlich über dich, also nicht in Absprache, wie ich gerade gesagt habe. Wo man dann auch mal. Also ja, das sieht ja keiner, dass wir es machen. Das ist eigentlich ganz cool. Du trinkst, was trinkst du?
Ich trinke gerade ein leckeres Kölsch, weil ich jetzt hier hingerast bin wie eine Irre auf meinem Rad. Von Nippes aus und dachte, aber jetzt was Erfrischendes bei den sommerlichen Temperaturen draußen.
Tut 7 Grad ganz gut. Heute, voll gut.
Ne? Ja, hey, es ist Kühlschrank, nicht Froster.
Ja,
ne?
Das also stimmt.
Das muss man. Ja.
Hat auch direkt gedacht, die Kinder müssen raus.
Das stimmt. So, und das Gefühl, jetzt in der Kneipe zu kommen, dann noch ein Bier zu kriegen, ist ja auch gerade so ein bisschen erhebend. Hat man ja die letzten Wochen nicht gehabt.
Ne? Absolut, ja.
Mir ging es eben auch so, als ich hier reinkam und Daniel sagte, hi, und wir trinken erstmal ein Gläschen Wein. Ja, das ist schon was, was man vermisst. Und was ja geil ist, wenn es mal zumindest im Rahmen des Podcasts dann möglich ist mit den entsprechenden Abständen. Insofern, schön, dass du da bist auf jeden Fall.
Ja. Ja, ich fand spannend irgendwie. Also man hat sich natürlich, Martin und ich haben kurz überlegt, so wen könnte man da als Gast irgendwie fragen, und muss man dazu sagen, dass wir jetzt sehr wenig Vorlaufzeit hatten. Es waren genau die 2 Tage. Und dann sind wir auf dich gekommen, weil irgendwie, klar, wir hatten noch ein bisschen miteinander zu tun. Irgendwie, du bist in den Rat gewählt worden bei der letzten Kommunalwahl für die Ratsgruppe Gut, warst da Spitzenkandidatin und ja, bist jetzt quasi da drin in diesem, ich weiß nicht, ob man Haifischbecken sagen kann oder wie auch immer. Ich kann das nicht so genau überblicken von der Seite.
Es gibt viele Haifische und viele Putzerfische.
Ist das so?
Ja. Ja.
Nee, deshalb finde ich es spannend, dass man da mal so ein paar Sachen irgendwie anspricht und einfach mal nachfragt und wie es da so aussieht, weil so dieses Thema Lokalpolitik, was manche langweilt, aber was wir eigentlich ganz spannend finden, eigentlich eine ganz gute Sache ist. Deshalb vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen. Also ich kann einfach sagen, Karina Sinikus, du bist 32 Jahre alt, ist korrekt?
Richtig, genau.
Ja, sehr gut. Und ja, seit September im Rat der Stadt Köln, beziehungsweise wann seid ihr vereidigt worden oder wie läuft das?
Im November war das bei der ersten konstituierenden Sitzung. Es gibt 3 Stück. Am 13. September war aber die Wahl. Aber die alten Ratsleute waren eben noch bis zum 31. Oktober quasi im Amt. Ne, ja. Bis dann diese Übergabe dann eben auch geschieht. Ja. Ich muss kurz den Erklärbären spielen.
Ja,
wir sind nicht die Ratsgruppe Gut. Also das sind wir schon, wir 2 ja. Leute, die im Rat sitzen. Wir sind aber Gut Köln. Und es ist, wenn man eine Person von der Partei ist oder von der Wählergruppe, die in den Rat gewählt wird, ist man Einzelmandatsträgerin. Zu zweit bildet man eine Ratsgruppe und ab 3 ist man eine Fraktion. Deswegen muss man das immer so. Es passiert uns oft, dass wir Ratsgruppe Gut genannt werden, aber eigentlich heißen wir Gut Köln.
Okay, ja, sorry.
Nein, dafür gibt es den Erklärbären, der dann ab und an mal auftaucht.
Sehr gut.
Und dass die 2 Leute im Rat gewählt worden sind, war das euer Ziel? Wart ihr damit zufrieden? Habt ihr einen Erfolg gehabt damit oder wärt ihr lieber mehr gewesen? Wie war das Ziel vor der Wahl?
Also wir wären natürlich lieber mehr gewesen. Man setzt sich natürlich immer hohe Ziele, ne, und möchte am liebsten als große Fraktion in den Rat gewählt werden. Aber wir sind natürlich auch nicht ganz realitätsfern und haben das vorher eben auch beobachtet, dass es viele Wählergruppenparteien gibt, wo es viele Überschneidungen gibt. Man sucht sich dann eben seine Alleinstellungsmerkmale. Aber ich glaube, der Wähler oder die Wählerin muss sich schon aktiv informieren, um diese Sahnestücke dann rauszupicken und genau zu sehen, wen wähle ich eigentlich. Mhm. Ja? Genau, es gibt viel, den und den wähle ich nicht, aber wen wähle ich jetzt wirklich, das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Und viele Leute haben, glaube ich, auch das Gefühl, ich wähle lieber eine große Partei, da kann ich mir sicher sein, die kommen auf jeden Fall rein, weil ja, Kommunalwahl ist jetzt auch, glaube ich, nicht, womit man sich direkt beschäftigt, wenn es einen nicht aktiv interessiert. Dabei sollte es jeden interessieren, weil es sind die Sachen, die passieren vor der eigenen Haustür. Aber viele Leute wissen eben auch nicht, dass es da keine 5%-Hürde oder sowas gibt. Ne? Sondern man ist drin mit einem relativ geringen Prozentsatz der WählerInnen-Stimmen.
Wie viel Prozent habt ihr bekommen?
Ich glaube, es waren 2,1%. Ich nagel mich jetzt aber gerade nicht drauf fest, weil ich habe in den letzten Wochen so viel mit Zahlen hin und her jongliert. Ja, wir saßen also in der letzten Periode saßen wir auch schon mit 2 Leuten im Stadtrat drin. Und was ich halt jetzt gerne mag, ist, dass die Gewichtung ein bisschen anders ist. Ne? Die Grünen sind jetzt gerade die stärkste Fraktion geworden. Wir haben die Klimafreunde drin, wir haben die Partei drin. Und das sind schon auf jeden Fall jetzt viele kleine Gruppen, die da kräftig für Aufwind sorgen. Ne? Weil die sitzen zwar fast alle in der Opposition, die können aber nicht ignoriert werden. Weil also bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben sehr viele Ziele, die die Grünen auch haben. Und ja, wir sind so ein bisschen der Tritt in den Hintern, dass sie noch mal ein bisschen, ne, wieder sich auf ihre ursprünglichen Dinge berufen. Ja,
direkt mal so eine Frage, wie sind die Zusammenarbeit? Also wenn man, ihr seid ja rein, die Klimafreunde sind rein, radikal kann man nicht sagen, aber die ja schon sehr krasse und klare Formulierungen haben, was gewisse Dinge angeht. Dann ist Volt drin. Volt habe ich selber noch nicht komplett verstanden, um das offen zu sagen. Die, glaube ich, in Teilen ja doch recht liberal agieren. Und aber trotzdem, also was haben Sie versprochen auf den Wahlplakaten? Weiß ich nicht. Digitalisierung wie ein,
weiß ich nicht, irgendwo. Viel Digitalisierung, viel Europa, was ich beides total angefixt
hat. Ja, Digitalisierung wie in Estland, ne, und so. Ja, es war halt, klar, das hat geknallt, ne. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, Volt hatte mit die besten Plakate, was Auffälligkeit anging. Ne, die waren wirklich gut designt, hatten große Schrift, klare Aussage, bam, passt, ne. Aber natürlich ist es viel mit Buzzwords versehen, ne? Weil nicht jedes Konzept aus jeder Stadt passt auf die eigene. Und da muss man eben dann schauen. Ne? Wenn ich mir ein Programm durchlese, was alles nach Yeah, Yeah, Yeah klingt, heißt das noch nicht, dass es auf die Stadt passt und dass es auch umsetzbar ist.
Aber euch gibt es nur in Köln?
Uns gibt es nur in Köln.
Das ist auch der Plan, oder also gibt es eine Erweiterungsvision?
Aktuell nicht. Also wenn wir jetzt so einen Zulauf haben aus anderen Städten, die alle sagen so, ey, ihr seid gut, gut. Und dann lässt sich das natürlich machen. Aber deswegen heißt es, es ist auch eine Wählergruppe. Das unterscheidet eine Partei eigentlich nur davon, dass sie halt nur lokal aktiv ist in einer Stadt.
Und habt ihr, also was ich ja spannend fand, war tatsächlich, dass ihr reingewählt wurdet. Ich meine, ihr wart vorher schon drin, aber reingewählt wurde, dass Volt reinkam, dass die Klimafront da reinkam. Das heißt, da ist ja schon so eine kleine Front reingewählt worden in den Kölner Rat. Quatscht ihr miteinander? Tauscht ihr euch aus? Weil das sind ja schon in Teilen gemeinsame Ziele und Ideen und weiß nicht was. Und oder ist es gerade nicht so schwierig, weil die Großen da so sitzen und ihr... Gehabe, will ich jetzt nicht sagen, aber
das ist nee, gar nicht. Für euch. Nee, überhaupt nicht. Also, weil die Großen, die mussten sich jetzt erstmal selbst finden. Die haben selber viele neue Leute im Rat sitzen. Also, ich kann es bei den Grünen jetzt zum Beispiel sagen, die sind eine Fraktion mit 26 Leuten. 10 davon sind noch aus der alten Ratsperiode, 16 sind was? Neu. Na, da muss man auch erstmal reinkommen in die Zusammenarbeit. Da hat natürlich jeder seine eigenen Ideen und Ziele. Und das kommt dann eben auch in die ganzen Diskussionen mit den anderen vermeintlichen Koalitionspartnern rein. Da wird dann viel verhandelt. Also wir haben, glaube ich, jetzt wirklich von September bis November extrem viel alle miteinander geredet, mit allen demokratischen Parteien, muss ich immer dazu sagen.
Wer ist nicht demokratisch, sondern sich die AfD?
Die AfD,
und das sind die einzigen, die nicht demokratisch sind, im Spektrum? Okay. Sprechen andere mit denen oder spricht
Nein,
mit denen keiner?
Nein, niemand spricht mit der AfD.
Das ist doch schon mal sehr gut.
Also weil die Kölner Köln besonders scheiße sind oder ist das irgendwie, also ich frage mal einfach so raus, ich kriege so ein paar Sachen nur mit, wo ich so denke, oh alter Schwede, echt.
Naja, also wer heute,
ja. Aber in Köln immer speziell, oder?
Also wer heutzutage noch in der AfD ist, ist einfach rechts, muss ich einfach sagen. Also es ist, die AfD ist jetzt wirklich keine Partei mehr, wie also früher vor ein paar Jahren hätte man jetzt vielleicht noch denken können, ja okay, krass, was die so sagen. Und, aber es gibt ja verschiedene Leute immer in so einer Partei und verschiedene Flügel. Der Drops ist gelutscht. Ne? Es ist einfach keine demokratische Partei mehr. Ja, genau, das kann man so sagen. Und die werden einfach... Also mit denen redet einfach keiner.
Das ist doch schon mal ein schöner Konsens, auch das für die Stadt Köln für deine Kollegen in den anderen Parteien oder Ratsgruppen, dass man das so einig macht auf jeden Fall.
Ja, also niemand möchte auch irgendwie in der Presse auf dem Foto landen, ne, wie man sich die Hände schüttelt und dann geschrieben wird, ne, Ratsgruppe so wie noch unterhielt sich da freundlich mit der AfD oder so. Das will natürlich keiner.
Pöbeln? Also jetzt mal, ich muss das so fragen.
Ja.
Also, im Bundestag kriegt man das ja so mit, wie dann echt rumgepöbelt wird oder so. Hat das eine miese Stimmung irgendwie in den Kölner Rat gebracht? Also es gab, glaube ich, seit der Wahl erst eine Ratssitzung, ist das korrekt?
Nee.
Zwei?
Es gab drei.
Ach, drei schon?
Okay. Es gab drei, weil das die konstituierenden Sitzungen waren. Ja. Also in diesen Sitzungen werden die Ausschüsse, Aufsichtsräte gewählt, die BezirksbürgermeisterInnen gewählt, die Vertretungen und so weiter. Es ist ein ziemlicher Batzen. Nee, ich muss sagen, der Umgang im Rat ist extrem freundlich miteinander, eigentlich unter allen Parteien. Da ist jetzt kein großes Gepöbel. Ne? Es ist klar, wenn manchmal irgendwie ein Antrag kommt, es hat dann schon so ein bisschen was von Kulisse und Stimmung, wenn dann kommt zum Beispiel, was soll das denn? Ne? Aber es ist, danach ist dann auch wieder alles gut. Ne? Das gehört, glaube ich, auch ein bisschen dazu. Ja.
Kommt man da so, wir haben ein Gespräch geführt, da ging es um Außengastronomie. Wir hatten das Thema gerade ganz kurz, da haben wir uns in der Pastorie à la Couleur getroffen. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich sage das mal so frei raus, da war der Fraktionsvorsitzende der SPD dabei, es war der Niklas Kienitz von der CDU dabei, es war von den Grünen Herr Richter, glaube ich, dabei. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass so die Neuen, die dabei saßen, und dann diese alten Haudegen, die da saßen, die Haudegen haben gesagt, so können wir das klären, so können wir das machen und so. Werdet ihr komplett ernst genommen? Das soll keine doofe Frage sein, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man da so ein bisschen noch so diese alten Strukturen gerade versuchen, irgendwas zu
klären. Genau, die sind da. Deswegen hatte ich dir damals auch nach diesem Gespräch nochmal geschrieben, wenn es nochmal so ein Gespräch gibt, möchte ich, dass wir wieder in der gleichen Runde eingeladen werden, damit es eben nicht ist, so, wir schnappen uns das jetzt und dann sind wir die nachher da stehen und sind die Coolen, die irgendwie die Außengastro gerettet haben. Na, weil Vorschläge kamen von allen. Klar, neue Leute müssen sich immer irgendwie reinarbeiten auch. Ich glaube, da hat auch jeder, der neu im Rat ist, so einen gewissen Schutz. Ne? Also,
braucht man ja auch. Ne?
Braucht man auch. Man muss halt auch reinfinden. Ne? Weil im Endeffekt wollen wir alle eine gute Politik für die Stadt machen. Die einen so, die anderen so. Ne? Und ja, also wie gesagt, der Umgang ist freundlich. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man auftritt. Ne? Wenn ich reingehe und sage so, hey, ihr braucht mir hier nichts zu sagen, ne? Dann ist es was anderes, als wenn ich vielleicht das Angebot annehme oder sogar einfordere, zu fragen so, hey, wie geht das denn das? Ne? Kannst du mir da helfen? Natürlich macht man das eher mit Leuten, die einem der eigenen Partei näher sind. Aber bis jetzt habe ich da auch noch nicht unbedingt erlebt, dass da jetzt gesagt worden ist,
seid ihr beide neu von gut oder nee. Der Kollege ist schon da länger drin?
Der Tour-Zimmermann, ja. Der ist schon seit 11 Jahren drin.
Bis jetzt, also letztes Mal waren sie auch zu zweit und war der auch schon alleine in Deutschland am Anfang drin oder war der immer zu zweit?
Ja, der war vorher bei einer anderen Werder-Gruppe also okay. Und genau, ist dann, ja, wir haben uns so ein bisschen umgekehrt gegründet.
Okay, wie lange bist du dabei bei gut?
Ich bin jetzt seit 3 Jahren dabei.
Was ja. War der Antrieb?
Ich war, glaube ich, früher ein bisschen aktivistischer. Ne? Ich habe Demos organisiert und so weiter. Bin aber dann irgendwann auf den Trichter gekommen, das ist alles gut und schön und es braucht diese Leute. Ich möchte aber ein bisschen strukturierter und konstruierter da vorgehen und mich da mehr einarbeiten. Ne? Ich möchte gerne wissen, warum manche Sachen so sind. Ne? Mhm. Weil vielleicht, also, dass wir irgendwie viel Autoverkehr in der Stadt haben. Ne? Das ist ja nicht, weil irgendwie die Leute gesagt haben, so, ach komm, jetzt verpesten wir euch mal alle die Luft. Ne? Das ist ja also aus einer Idee heraus in den 60er Jahren, wir machen die autofreundliche Stadt und die Zeiten ändern sich eben. Und das wollte ich von einer anderen Seite aus aufarbeiten und mitgestalten. Genau.
Ja, spannend. Ich würde so ein bisschen mal versuchen, ins Private reinzukommen, weil ich das halt spannend finde, wenn ich das so sagen darf. Ich ziehe mal so ein bisschen doof an, aber du bist Schauspielerin.
Ja, ich bin so eine eierlegende Wollmilchsau.
Ja, aber eigentlich ja total gut. Aber trotzdem, gerade in dieser Zeit auch nochmal, wahrscheinlich für dich schwierig und auch besonders spannend. Schauspielerin, du bist staatlich anerkannter Clown. Mhm. Ich habe das nachgelesen tatsächlich, ja. Wo du es gemacht hast und wie man das auch machen kann. Super Sache. Und hast 3 Kinder,
genau.
Die du mittlerweile auch alleine ziehst. Ich glaube, in guter Kooperation mit dem Vater, aber genau. Wie auch immer. Aber das ist ja dann für dich wahrscheinlich auch gerade, also du kommst in den Rat der Stadt Köln rein, in einer Phase, wo du beruflich aller Voraussicht nach nicht viel gehen wird, wo es nichts. Wahrscheinlich finanziell schwierig nichts. Ist, bis Ratsfrau, was ja erstmal, sagt man, auch mega geile Sache, aber trotzdem für dich total schwierig ist gerade. Wie ziehst du das alles durch? Wie geht das?
Ja, genau. Also es geht, meine Kinder sind fast 3, 5 und 6. Die sind relativ klein, nah beieinander. Klar, wir haben jetzt auch gerade den ganzen Kram mit Homeschooling. Total super. Genau. Und man muss halt ein bisschen schauen, wie man es irgendwie sortiert bekommt. Ich bin immer ganz dankbar, dass ich wirklich eine super Babysitterin habe, die dann gerade während so der Ratssitzungen eben vorbeikommt und die Kinder betreut. Aber ja, beruflich läuft bei mir im Moment nichts, hat den Nachteil, ich habe auch quasi kein Geld, hat den Vorteil, ich habe wahnsinnig toll viel Zeit für Ratsarbeit. Gerade jetzt halt so in der Anfangszeit, sich da richtig reinzuarbeiten. Ne? Also wir haben viele Arbeitskreise bei uns, ne? Und besprechen Dinge, lernen Dinge. Aber ja, also daraus resultieren auch so ein paar Anfragen, die ich jetzt unter anderem im Rat gestellt habe. Ich finde, man redet übrigens viel zu wenig über Geld, ne? Gerade so in diesen Zeiten, das kann man viel mehr mal tun. Also bei mir sieht es folgendermaßen aus, ich bekomme normales Kindergeld, ich bekomme, das ist ein Ehrenamt im Kölner Stadtrat, man bekommt aber eine Aufwandsentschädigung, die beträgt 514 Euro im Monat. Ja, dann haben wir das, dann haben wir ein bisschen Unterhalt und dann wohnen wir in Köln, haben 3 Kinder.
Wohnung.
Geht das alles wieder runter, genau. So, ich hatte im August, als ich gesehen habe, okay, das wird jetzt dieses Jahr wirklich nichts mehr mit irgendwelchen Auftritten, der Drops ist gelutscht, die Zahlen gehen jetzt wieder hoch, im Winter können wir es dann auch wieder ganz knicken.
Darf ich kurz dazwischen fragen, ja. Das war dir im August klar? Warst du so weit planend oder wann war dir klar, es gibt gar nichts mehr? War das August?
Ja, das war mir im August klar, weil da, ich trete viel auf Straßenkunstfestivals auf und auf größeren Bühnen in Varietés und so und das war einfach klar, okay. Dass die Theater so schnell eben auch nicht mehr öffnen werden. Mhm. Und dass Straßenkunstfestivals eben auch nicht stattfinden können. Ich habe tatsächlich im Sommer lange überlegt, ob ich selber Straßenkunst mache. Das habe ich auch häufig gemacht. Da bin ich aber, ja, Da bin ich irgendwie mit mir selbst in Konflikt geraten, weil ich nicht genau wusste, wenn ich jetzt Straßenkunst mache, beispielsweise auf der Domplatte, und da versammeln sich jetzt Menschen um mich herum, bin ich in der Verantwortung als Veranstalterin dafür zu sorgen, dass die Abstand halten oder nicht? Also ne, kann ich zurechtgezogen werden irgendwie? Und ich gedacht, naja, das ist eigentlich ein blödsinniger Gedanke, weil ich habe als Künstlerin immer auch eine Verantwortung meinem Publikum gegenüber und muss dafür sorgen, dass es nicht passiert. Fertig. Ne? Und damit war für mich klar, okay, ich trete nicht auf. Online-Formate, nee, ich brauche ein Publikum. Ich muss hören, wie die Menschen atmen, wie sie reagieren, wer zuschaut, wer wie schaut. Und ich habe auch einfach zu Hause nicht die Kapazität dazu, irgendwie ein heiteres Online-Format zu starten, wenn dann ständig irgendwie ein Dreijähriger durchrennt. Hallo! Es funktioniert nicht, genau. Naja, aber kommen wir wieder zu dem Punkt zurück. Im August, genau, im August war dann eben absehbar, okay, es wird nichts mehr im Winter und wir warten mal den nächsten Frühling ab. Und dann habe ich Wohngeld beantragt. Das ist etwas, das steht eigentlich einem zu, wenn man in so einer gewissen Grenze von Verdiensten ist, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und das hat nicht funktioniert. Also ich habe es beantragt und man sagte mir, okay, wegen Corona gerade 8 bis 10 Wochen Bearbeitungszeit, habe ich im Oktober angerufen, dieses, na, Frau Syndikus, uns fehlt da noch das eine Formular, haben wir jetzt gerade gemerkt. So, okay, wieder hingeschickt, im Dezember wieder angerufen, ich hatte schon 4 Monate Probleme. Und dann sagten sie mir, ja, nee, wir sind ja noch im Bearbeitungszeitraum von den 10 Wochen. So, nee, weil der Antrag ist ja im August losgeschickt worden. Ja, aber sie haben doch das neue Formular geschickt. Der Bearbeitungszeitraum geht wieder von null los? Ja. Wir sind gerade bei einem Status von Januar. So, oh, das ist interessant. Das heißt, die ganzen Leute, die im März so gemerkt haben, ne, mir geht irgendwie die berufliche Existenz flöten, sind noch gar nicht auf dem Schreibtisch.
Das heißt, nur das, dass man es auch versteht, auch jetzt zu Hause versteht, wenn man da gerade sitzt,
ja.
Die sind im Januar, das heißt Leute, die im Januar,
also jetzt sind sie wahrscheinlich 2020, im März mittlerweile, ne, das war mein Status.
Wohngeld beantragt haben, kommen jetzt gerade auf die Bahn.
Ja.
Und wer es im Juni beantragt hat, ist jetzt im Januar 2021 noch nicht berücksichtigt.
Wahrscheinlich, ja.
Krass. Ja. Kommt man das denn dann wenigstens rückwirkend, wenn es denn mal bearbeitet würde?
Genau, das geht dann vom Erstantrag aus.
Okay.
Ich habe es mittlerweile abgehakt. Ich habe jetzt Grundsicherung beantragt.
Ja.
Ist auch ganz schön, ne? Hat man ein bisschen mehr Diversität im Rat. Ne? Sonst ist jetzt auch jemand mit Grundsicherung da. Das blumige Wort für Hartz IV. Ja, weil es einfach nicht mehr anders geht.
Ja, aber geht's nicht. Ist ja so. Also.
Ja. Aber das war total super. Ich habe den Antrag am 22.12. gestellt. Am 23.12. rief mich jemand an. Und dann Weihnachten, Neujahr. Am 5. Januar hatte ich das Geld auf dem Konto. Okay. Das war so schön.
Also jemand positiver zu der Wohngeldgeschichte.
Total, ja. Und die sagten auch, nee, die sind gut besetzt. Und ne, also daraus resultieren dann eben auch natürlich auch aus eigenen Belangen die Anfragen, die man im Rat stellt. Ne? Mhm. Natürlich nicht nur, klar, ne, das ist ja kein, ja.
Aber generell ja super, wenn jemand, ich sag mal, der so populistisch aus dem Volk herausgewählt wurde, eigene Dinge damit reinbringen kann, dass man dann auch eventuell Dinge verändern kann. Ist doch eine super Sache.
Genau, ne, das kann ich halt in vielen Bereichen, dadurch, dass ich halt in der freien Kunstszene auch bin. Ne, mir ist es sehr wichtig, eben eine Stadt urban zu gestalten, natürlich grün zu gestalten, aber eben auch Außenspielflächen zu haben. Und da einfach die Kultur- und Kunstszene und auch die Gastronomie eben zu unterstützen. Das ist das, was eine Stadt lebenswert macht.
Konkrete Frage dazu, weil ja. Köln hat ja so ein bisschen eine Problematik, was Spielstätten im Außenbereich angeht, allgemein so Dinge angeht. Das machen andere Städte, Düsseldorf zum Beispiel, wo ja Herr Keller, unser ehemaliger Stadtdirektor, als Oberbürgermeister gewählt wurde, anders tatsächlich angehen und auch Flächen zur Zwischennutzung freigeben und so weiter. Und das ist in Köln so gar nicht der Fall. Siehst du da irgendwas, dass das in Köln sich verändern wird?
Ja, also wir haben jetzt gerade, gibt es ja eine ganz große Zwischennutzungsfläche mit dem Wandelwerk zum Beispiel. Das ist aber auch aus der Initiative heraus.
Wo ist das?
Das ist in der Liebigstraße in Neu-Ehrenfeld. Das ist ein altes Autohaus und ich glaube, die haben mit Innen- und Außenfläche knapp 8000 Quadratmeter und können das gerade für 9 Monate, je nachdem, wann der Bau oder Abriss da beginnt, eben nutzen, zwischennutzen, wo sich ganz, ganz tolle Sachen entwickelt haben. Also da ist von der CNC-Fräse über vertikale Gärten, über eine Pilzfarm im Keller, alles Mögliche drin. Ne? Und das ist richtig cool eben für die Leute, das da zu nutzen, eben zur Zwischennutzung, ganz genau. Ne? Aber wir müssen halt viel mehr schauen. Ich finde, ein gutes Beispiel ist eigentlich, wie es beim Eberplatz gelaufen ist. Ja. Ne? Weil ja, der Eberplatz war so lange als hässlich verschrien und als schlimm. Was ist auch. Stimmt! Was ja. Auch, naja, ich habe ein gewisses Herz für den Brutalismus, das muss ich sagen.
Okay, dann mag ja, man also den mögen vielleicht.
Ja, architektonisch trifft es durchaus mein ästhetisches Herz. Aber, ernsthaft? Ja, ernsthaft, ja.
Doch, mega. Ich finde es auch super. Ja, sensationell.
Ja.
Also wenn ich dann denke, ich bin in Sofia oder Warschau in den 70er Jahre, ist doch grauenvoll.
Ja, aber das Ding ist, es ist eigentlich total gut. Ich habe da mal, darf ich mal ganz kurz zwischen
erzählen? Hey, bitte.
Ich habe einen Facebook-Post darüber gemacht und hatte mich auch mit dem Baudezernenten darüber unterhalten, Markus Greitemann, geiler Typ im Übrigen, und habe gesagt, so, da muss man was machen. Da musst du das eigentlich wie in London machen, irgendwie so ein Food-Market und so weiter. Das kannst du, du brauchst einen Aschenbecher, ne? Ja, sehr sympathisch. Kommt sofort.
Moment. Olli Blum macht alles hier.
Das ist super. Ja, wir rauchen ja alle. Nee, fast Martin, du rauchst gar nicht. Aber das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, lass doch mal da so eine Idee prüfen, wie so ein Foodmarket in London ist und mal diese ganze Kriminalität da rausjagen und Graffiti alles besprühen und weiß nicht was. Und ich habe einen so krassen Shitstorm bekommen von den Leuten, die da vor Ort sind und
das
auch so
gelesen,
von ein paar anderen, ja. Wo ich so dachte, oh, das ist irgendwie ein ganz heißes Eisen, was da ist, was schade ist irgendwie, dass sich da, glaube ich, nicht alle mal zusammensetzen können am Ebertplatz und da einfach ein fettes Ding draus machen können, weil das Ding zuzuschütten, wie jetzt der Plan ist, und dann da oben eine große Fläche draus zu machen,
furchtbar.
Ist völliger Bullshit. Man kann das anders toll gestalten, glaube ich. Tatsächlich, ich hatte da, bevor ich mit Markus Greitemann gesprochen hatte, auch mal angerufen beim Bauamt und habe... Ich weiß nicht, wer hieß, ich will ihn jetzt auch nicht doof diffamieren, aber habe ihm erzählt, dass das so uns ist und der hat mich irgendwann angeschrien. Er hat gesagt, da ist Rotschimmel in diese kleinen Gewerbeeinheiten, die jetzt sind. Da passiert überhaupt nichts. Da ist Rotschimmel. Da war ich aufgeregt. Und ich dachte so, oh, was hat er denn irgendwie? Ne? Ich wollte einfach nur eine Idee vortragen und das war echt nicht gewünscht, muss man sagen. Und deshalb habe ich das als sehr schwierig erachtet. Sah mit Markus Greitemann da schon jemand, der das anders bewertet hat. Aber es wäre generell natürlich toll, wenn an solchen Orten was passiert.
Das auf jeden Fall. Nur der Ort ist nicht schön, meine Sache. Sondern
auch so ein bisschen schön. Das ist ja Geschmackssache.
Ja, es ist aber viel passiert. Ne? Wir haben die schönen Beete jetzt da, der Brunnen läuft wieder. Also es ist jetzt einfach wieder ein Ort der Begegnung, ne? Wo viele Leute hinkommen, sich im Sommer treffen. Wir sind weggegangen auf jeden Fall von dieser Angstraumgeschichte. In großen Teilen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es im Moment da ist und nachts da ist, wo jetzt gerade eben Corona-bedingt auch wieder nichts mehr läuft. Mhm. Aber das war auf jeden Fall eine gute Initiative, die da gestartet worden ist. Und wir haben in Köln nun mal wirklich nicht so viele Plätze. Oder das, was sich als Platz bezeichnet, ist keiner. Ne? Siehe Barbarossa-Platz, das ist eine Riesenkreuzung, aber kein Platz.
Das ist ein Platz genauso. Ja. Das suche ich bis heute, wo der ist. Das gibt es, glaube ich, nicht, außer die Bahnstation.
Gibt es da Ideen oder Pläne? Ich habe mal die Nutzung von einem Neumarkt zum Beispiel angeguckt. Ich glaube, der Neumarkt ist, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, aber es gibt, das ist erlaubt in Köln, für 7 und 8 Veranstaltungen oder Sachen freigegeben. Und das muss dann entschieden werden und von der Stadtverwaltung und das passt dann. Unter anderem gibt es dort ein Kinderfest. Dieses Kinderfest sieht so aus, dass dort eine Hüpfburg von Nickelodeon, diesem Fernsehsender, fürchterlich, was die alles rausbringen, steht. Dann stehen andere Werbeträger dort und das ist wirklich so ein Plastikfestival. Ne? Alles nur so Plastik und die Kinder kriegen irgendeinen Konsum reingedeutet, wo ich mich so frage, warum wird das erlaubt und warum macht man dann nicht mal was Geiles irgendwie? Also da
ja, das kommt halt auch mal darauf an, welche Leute im Rat sitzen und welche in den Ausschüssen sitzen. Na, ich bin ganz froh, dass jetzt im Kulturausschuss auch Leute drin sitzen, die wirklich selber Künstlerin sind. Mit denen kann man sich natürlich ganz anders unterhalten, als wenn jemand von außen sagt, also ne, ich will jetzt keinem sagen, dass man keine Ahnung von Kultur hat, ne, aber es ist ja noch was anderes, wenn man daran arbeitet und sich tagtäglich irgendwie damit beschäftigt und davon lebt. Ne. Und da kann man, also hoffe ich, dass wir das in der nächsten Ratsperiode hinbekommen, dass da eben andere Sachen fest stattfinden. Ne. Sei es ein Theaterfestival, was wir ja haben in Köln, ne, durchaus, aber auch mehr Indoor. Sei es, ich glaube, der Bundesverband für zeitgenössischen Zirkus versucht seit Jahren in der Stadt also ein Festival hinzubekommen mit Zirkusartistik und alles, was eben in dem Bereich zu tun hat an verschiedenen Orten. Und es scheitert tatsächlich immer an diesen Genehmigungen der Orte und Plätze.
Schade.
Ja, schade. Aber wir haben ja jetzt noch 5 Jahre, ne, in denen das hoffentlich anders
wird. Fängst du gerade an, ne? Genau. Frisch gewählt.
Wann fangt ihr denn richtig mit der Arbeit an? Also wenn ich jetzt sehe, wir haben jetzt Mitte Januar, Grüne, CDU und Volt wollen gemeinsam irgendwas machen. Es gibt, also wenn man das jetzt mal auf Bundesebene überträgt, gibt es jetzt gerade die ersten Koalitionsverhandlungen. Das ist ja schon irgendwie echt ein bisschen...
Nee, also die Sondierungsgespräche, die gibt es schon seit September, ne, wo alle eben mit im Gespräch sind. Dann musste man natürlich lange schauen, also die Grünen sind jetzt die stärkste Fraktion im Rat.
Weit im Abstand, glaube ich.
Genau, die mussten sich, wie gesagt, erstmal selbst finden. Die zweitstärksten, SPD und CDU, jeweils mit 19 Sitzen gleich aufgestellt, mussten das auch erstmal verkraften.
Ich glaube, das ist noch nicht abgeschlossen, die Phase. Das würde mich wundern.
Genau. So, und diese ganzen Gespräche haben schon stattgefunden. Und es gab natürlich immer die Sache, dass wir haben 90 Leute im Rat sitzen, 26 und 19 macht 45. Das ist keine direkte Mehrheit. Ne? Wenn jemand krank ist, dann kann
es sozusagen, es sitzen 90 Leute im Kölner Rat. Das sind viele nicht, das heißt mit 45...
Ja.
Ist man die Hälfte.
Ist man die Hälfte, genau. Ist man keine Mehrheit. Und es war halt klar, dass es irgendwie noch einen dritten Partner geben muss. So, und das wurde halt lange ausklamüsert in Sondierungsgesprächen.
Habt ihr die Gespräche mitgeführt?
Ja, natürlich.
Also war es eine Option? Und warum seid ihr nicht dabei?
Das wollte ich gerade fragen. Warum wollt und nicht du?
Ja, warum wollt und nicht wir?
So ans Eingemachte.
Ja, jetzt. Ich frage mich, ob ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne in so einem öffentlichen Podcast.
Ja, da?
Sehr gut. Also, erstmal zahlenmäßig ist es ganz klar, wir sind zu zweit, die sind zu viert.
Dann, du hast mehr Mehrheit mit denen.
Du hast mehr Mehrheit mit denen, genau. Dann glaube ich ganz klar, also wir hatten den Vorteil, dass wir viele Themen gerade mit den Grünen haben, die sich überschnitten haben. Wir waren aber auch immer ein bisschen die Wadenbeißer. Ne?
Darf ich noch eine Zwischenfrage stellen? Entschuldigung, wie sehen euch die Grünen? Mögen die euch? Oder sagen die eigentlich, die Idioten nehmen uns immer 3% weg? Also wie ist da so?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht per se, dass die Leute, die uns wählen, sonst die Grünen gewählt hätten.
Okay.
Das glaube ich nicht.
Eher nicht wählen würden oder wo kommen
die? Nee, ich glaube dann woanders, jemand anders gewählt haben, hätten.
Aber, und wen hätten die dann gewählt?
Ich glaube, das hätte sich ganz gut verteilt, so zwischen Grünen, Linken, vielleicht Volt, ne, wenn es, genau. Ja, also deswegen.
Okay. Sorry, ich rede unterbreche ich immer.
Nein, alles gut. Das ist ja ein nettes Gespräch hier,
in dem wir hier sitzen. Absolut. Genau.
Ja, also zahlenmäßig, die sind halt einfach zu viert. Und dann glaube ich, dadurch, dass sie halt neu sind und selbst noch in der Findungsphase, ist es wesentlich leichter, mit denen Sondierungsgespräche zu führen und einen Koalitionsvertrag zu schließen. Weil wir gehen natürlich schon mit unseren alten Forderungen rein, mit unseren neuen Forderungen rein, die wir gemacht haben, sind sehr stark aufgelaufen in diesen Sondierungsgesprächen und haben ganz klar gesagt, okay, das wollen wir haben, sonst sind wir nicht dabei. Wir sind da auch immer in Rücksprache mit unserer Wählergruppe. Wir hatten einen Plan gemacht mit einem Punktesystem, so welche Sachen sind uns in so einem Sondierungsgespräch besonders wichtig, die stehen ganz oben, die müssen rein in den Koalitionsvertrag und welche sind diskutierbar.
Sondierungsgespräch heißt so ein Tisch wie hier, da sitzt ihr beiden, du und der Tor und dann kommen da 5 von Grünen und 3 von Union. Wie muss man sich das vorstellen?
So. Genau, so man führt halt mit allen, macht man dann Termine aus und unterhält sich und genau, alle schreiben dann so gegenseitig auf, was müsste in so einen Koalitionsvertrag rein oder was sind halt erstmal so die Punkte. Und dann schaut man, wo passt es am besten. Genau. So, und ich glaube einfach bei Volt, die lassen noch viel mit sich reden und die sind sehr kompromissbereit. Und ja, es war einfach einfacher.
Also ihr seid anstrengender als Volt.
Ja.
Aber es ist ja gut so, wenn man seine Ideale entsprechend auch dann durchbringen möchte. Ne? Und nicht zu dehnbar ist.
Ja.
Und jetzt würdet ihr aber mit den Mehrheit, mit der Mehrheit stimmen mit Volt, CDU und Grünen, weil wenn ihr dahinter steht, oder sagt ihr, nein, Opposition, auf jeden Fall, jetzt müssen wir 5 Jahre die bekämpfen. Also das ist so die Grundhaltung dazu.
Nee, also es ist jetzt nicht mein Ansatz. Ne? Und ich glaube, Tours ist es auch nicht. Ich möchte eigentlich voranbringen, dass es wirklich um eine inhaltliche Arbeit im Rat gibt. Ne? So, und wenn es einen super Antrag gibt, dann muss ich vielleicht nicht auf dem Antrag mit draufstehen, kann aber gerne dafür später meine Hand heben, ne? Und sagen, hey, cool, machen wir so. Aber wir sitzen nicht in der Opposition, verschränken die Arme und sagen jedes Mal, nee, machen wir nicht. Ne?
Ist nicht allgemein in Köln ein bisschen so, das ist so mein Eindruck, dass es echt in krass vielen Parteien echt gute Leute gibt, die auch guten Kram voranbringen würden. Und es gibt in vielen Parteien auch Leute, die ja so ein bisschen oldschool sind und Dinge nicht voranbringen wollen und das dann nicht so funktioniert. Also eigentlich Ich habe immer das Gefühl, in Köln wäre es gut, wenn jeder frei einfach abstimmen könnte über verschiedene Themen und das dann irgendwie so passen würde. Ich finde, in der SPD gibt es geniale Leute, wirklich gute, krass gute. Und es gibt andere Leute, wo du echt denkst, Leute, was macht ihr da? Wer hat euch da reingewählt? Was passiert? In der CDU ist genauso. Du hast in der CDU wirklich von der Werteunion in Köln alles über sensationelle, geile Typen. Also es gibt so verschiedenste Sachen, die da irgendwie passieren. Und das ist doch jetzt zum einen wahrscheinlich total schwierig, aber zum anderen ja eigentlich auch total gut, weil man gemeinsam irgendwie was hinkriegen könnte, oder?
Ja, genau. Na, also man muss auch sagen, wenn vorher im Ratsinformationssystem stehen in der Regel alle Tagesordnungspunkte und Anträge drin, die Fraktionen und Ratsgruppen und Einzelmandatsträger, wir haben einen in Köln, die unterhalten sich dann vorher mit ihren Leuten eben und dann unterhält man sich darüber und sagt eben schon, okay, da sind wir dafür oder dagegen.
Ja. Ich würde gerne, weil ich es einfach spannend fand, ich habe deinen Twitter-Account mir angeguckt.
Oh, ja, der ist ja dürftig, ne?
Also Twitter, der ist dürftig, da kommt nicht so viel. Aber
Twitter habe ich noch nicht so ganz.
Aber wir sind nicht gesperrt, wie andere Politiker.
Ich zitiere dich mal, darf ich das? Ich habe mir eben über das eine Bein Kaffee und über das andere Sojasauce verschüttet. Das inspiriert mich zu großer Lyrik. Rosenrot, Veilchenblau, das riecht interessant und macht ziemlich auf.
Ja.
Das ist künstlerisch-politisch, was willst du uns sagen?
ich arbeite, glaube ich, einfach auch gerne mit Worten. Und also manchmal habe ich, also ich bin Künstlerin durch und durch, so in allen Lebensbereichen. Ne? Und wenn ich ja so einen Einfall habe, dann muss der irgendwie raus. Ne? Dann muss der vor Publikum.
Voll gut. Also ich finde es super. Ist das war, bevor du Ratsfrau warst. Das ist ja schon so, ich sag mal, dieses Wort Ratsherr. Hat ja so eine gewisse Ratsfrau, genau das Gleiche. Das ist ja schon sowas, wo man Respekt vor hat, wo man sich auch ein bisschen dann vielleicht anders verhalten muss. Überlegst du heute, was du äußerst und was du schreibst, als noch vor ein paar Monaten?
Boah, nee, ehrlich? Nicht unbedingt. Es ist schon so, dass ich mittlerweile in sozialen Medien, ich war früher, glaube ich, einfach nur mit Leuten befreundet da, die ich auch wirklich aus dem echten Leben kenne. Ne? Hm. Das hat sich natürlich auch immer ein bisschen verändert, wenn man irgendwo einen Auftritt hatte, ne? Dann war man mit den VeranstalterInnen irgendwie befreundet in sozialen Medien. Jetzt ist es natürlich mehr geworden. Ne? Es kommen Leute, die einen gewählt haben, es kommen Leute aus der Politik dazu. Aber im Endeffekt, weil so bin ich. Ne? Und ich glaube, das fehlt den Menschen häufig, dass sie denken, oh, da sitzen gar keine echten Menschen im Rat, das sind alles so Berufspolitiker. Hey, ich sag nochmal, ne? Das ist ein Ehrenamt, wir haben 514 Euro im Monat. So, ne? Jeder hat da noch einen Job oder Grundsicherung. Ne? Also es ist so, wir sind echte Menschen. So, und das darf, glaube ich, nicht verloren gehen. Und wenn ich jetzt anfange, da zu sagen, jetzt mache ich aber nur noch im Rat wurde das und das beschlossen, dann bin ich auch nicht mehr ich. Ne? Weil ich möchte eigentlich gerne den Leuten
weiter zuhören. So frei twittern können und auch deiner künstlerischen Seele die Bahn lassen.
Ja, definitiv. Ne? Also ich mache auch, bei Instagram habe ich neulich irgendwie ein Video gedreht, wo ich eine Performance gemacht habe zu dem, also wer Kinder hat, kennt das Buch, der Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat.
Ja, okay. Natürlich.
Ja. Also Eltern kennen das, ja. Ja, genau, richtig. Ne? Und ich habe quasi eine Lesung veranstaltet und dann so eine völlig übertriebene Interpretation dessen gemacht. Was hat die Taube zu bedeuten? Welches Symbol? Ne? Und so total drüber. Aber hey, ich bin staatlich anerkannter Clown. Also ne, der Kölner Stadtanzeiger hat mir eine ganze Seite gewidmet mit Clown will in Rat. Ha, ha, ha. Ja, es ist ein Job. So. Ja. Und ich mag den sehr gern.
Du fängst jetzt natürlich so sehr, sehr, wie soll ich sagen, widrigen Zeiten an durch Pandemie und die müsst ihr euch auch anders treffen als sonst so, ne, mit den Kollegen und im Rat. Hast du das schon mal minimal bereut, den Schritt, das zu, als Kandidatin gewählt zu werden? Oder sagst du, nee, geil?
Nie. Ich finde das super. Geil. Ich finde das richtig, richtig cool. Und ich sitze da verdammt gerne. Und es gab, glaube ich, schon einige Momente, die hätten einen frustrieren können. Das waren zum Beispiel die Wahlen für die Ausschüsse. Da sind wir aus vielen rausgekickt worden, bei den Aufsichtsräten, weil es dann da Absprachen gab, zu denen wir nicht eingeladen waren plötzlich. Und dann wurden da Stimmen vergeben über sehr konträre politische Grenzen hinaus. Ne? Also dann gab es irgendwie von den Linken Stimmen für die FDP. Auf einmal so, interessant. Ne? Das ist aber da, das wirkt ein bisschen, als hätte jeder gerade irgendwie sich abgesprochen, außer mit uns. Mhm. Oder beziehungsweise mit uns meine ich jetzt nicht nur uns, sondern so generell die kleineren, ne? Die Ratsgruppen. Ja, das war natürlich ganz interessant, kann einen auch frustrieren, aber nee. Da, also ich denke mir jetzt auch nicht Schwamm drüber oder so, aber es ist einfach was ich mitnehme und ich glaube, ich arbeite nie aus einer Wut heraus oder so, sondern immer mit einer Motivation. machen das.
Ja, noch eine Frage. Also ich habe selber auf der Facebook-Seite von GUT, deiner Partei, habe ich gelesen, sie haben dich kulturellen Tausendsasser genannt. Wie siehst du die Situation in Köln? Also ich meine, wir haben alles eingefroren gerade. Es ist, viele haben echt tierische Probleme. Wird Köln als kulturelle durchaus, ich will jetzt nicht sagen Hauptstadt, aber wir haben vieles, was wir gut machen. Wir haben viele Museen, wir haben doch einige Theater, die auch noch in privater Hand sind. Wir haben auch durchaus von der Stadt, muss man sagen, geförderte Theater, die gut unterwegs sind.
Tolle Musikszene, finde ich.
Musikszene ist sensationell, stimmt, ja. Absolut. Ja, absolut. Also da ist vieles, was eigentlich gut war, was aber natürlich jetzt einen unfassbaren Dämpfer erlitten hat. Kriegen wir das wieder gebacken? Kriegen wir das wieder hin? Kriegen wir das hin, dass die in ein paar Monaten wieder frei alle dabei sind? Oder?
Ich hoffe es sehr. Also ich selbst war mit dem Kulturamt im Gespräch und habe mit denen eine lange Videokonferenz geführt. Und es gibt definitiv einen Plan, dass es halt wieder mehr Fördergelder gibt für die Kulturszene. Dass es in Zukunft eben auch leichter wird, diese zu beantragen. Ne? Bisher war es so ein bisschen so ein Wust, durch den man sich da durchsuchen musste. Absolut, hey, welche Förderung passt eigentlich zu mir? Es wird jetzt anderthalb Stellen mehr dort geben. Die eine Stelle beschäftigt sich wirklich nur damit, zu koordinieren. Hey, okay, du Künstler kommst jetzt gerade zu mir und das und das und das ist der passende Förderantrag für dich. Und es gibt einen Plan, wenn wir jetzt aus diesem absoluten Lockdown-Kram wieder ein bisschen rauskommen. Es gab in der Theaterszene ja häufig das Problem, gerade bei den kleinen Theatern, die konnten dann statt 100 plötzlich nur noch 10 Leute reinlassen, um die Abstände zu halten. Mhm. Das funktioniert natürlich nicht, das ist null rentabel. Dass die aber eben in größere Häuser reingehen können, können ihre gesamten Einnahmen behalten und die Differenz für das größere Haus übernimmt die Stadt. Dass die da eben dann auch den Gewinn rausziehen. Ja. Diese Pläne gibt es von Seiten des Kulturamts. Und ich glaube, das ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, das wieder hochzuholen.
Mhm. Ja. Wie siehst du allgemeine Situation? Du bist ja nun ein politisch denkender Mensch, sonst wärst du nicht im Rat. Erster Lockdown, zweiter Lockdown, die Presse überfrachtet uns tagtäglich mit Ideen, mit Kontra, mit Pro. Findest du gerade richtig, was hier passiert? Oder sagst du, Freunde, ich bin Kulturschaffende, ich muss gerade Grundsicherung beantragen, so geht es nicht weiter. Also wie ist deine Haltung allgemein zur Situation der Pandemie?
Ja, also mit der Grundsicherung, ich erlebe es halt so von vielen Künstlern und Künstlerinnen.
Ich weiß, von Gastronomen, also das ist, glaube ich, einfach aktuell, ist einfach so, ne?
Genau, ne? Und das meine ich halt auch damit, man redet viel zu wenig über Geld, weil es ist irgendwo dann auch immer mit Scham belastet. Mm-hmm. Ne? So, oh, ich verdiene nichts, ne? So, ich bin nicht erfolgreich, Mist. Ne? Es wird auch jetzt wieder so sein, die Stars kommen durch und ganz viele schaffen es nicht. Mhm. Ne? So, und ich glaube, es ist schwierig, die Motivation da vielleicht als Künstler oder Künstlerin zu behalten, da wirklich dann dran zu bleiben und zu sagen, so, hey, nee, es ist mein Job, es ist mein Beruf und ich werde da wieder ankommen. Und dann beantrage ich jetzt eben gerade Grundsicherung und hoffe, dass ich da irgendwann wieder reinkomme, weil das System haben wir und das funktioniert meiner Meinung nach auch ganz gut. Mhm. Ja, wir machen so eine Pandemie, glaube ich, alle zum ersten Mal durch. Ne? Und es ist gerade alles ein Try and Error.
Das stimmt, ja.
Ich verstehe es auch tatsächlich von Seiten der Politik. Da beschweren sich ja viele drüber. So, hey, wir brauchen mal klare Ansagen und so. Aber jede klare Ansage bedeutet eben auch, sie kann zu 100% falsch oder zu 100% richtig sein. Ne? Und mit so einer schwammigen Äußerung machst du dich natürlich erstmal allglatt und nicht so angreifbar. Und das ist natürlich... Also persönlich kann ich das verstehen, wünschen tun wir uns alle was anderes.
Mhm. Aber du findest die Maßnahmen schon richtig, wenn du Bundesland Nummer 17 wärst, du würdest gerade sagen, ich stimme auch für das Runterfahren der Geschehnisse.
Ja, ich würde sie tatsächlich aber noch mehr und noch länger runterfahren und nicht sagen, irgendwie die einen dürfen nicht in die Schule und die anderen dürfen aber in die Kita gehen und dann lassen wir den Blumenladen aber noch auf und dies und das, sondern wirklich konsequent sagen, nee, Leute.
Konkrete Frage, schickst du deine Kinder in die Kita?
Ich schicke meine beiden Kinder gerade von 9 Uhr bis 12 Uhr in die Kita, weil... ich halt alleinerziehend bin, ich muss für den Rat arbeiten, habe ein Kind im Homeschooling und meiner Meinung nach hat unsere Kita auch ein tatsächlich ganz gutes Konzept, wie sie es jetzt aufgeteilt haben von Gruppen her, dem ich da sehr vertraue. Es ist auch eine tolle Kita, ne? Und genau, ich jetzt gerade aktuell, ich bin einfach sehr froh, dass ich drei Kinder habe, dass sie sich zu Hause haben, weil wir haben jetzt keinen Kontakt zu anderen Kindern, Freunden, Freundinnen, die haben sich zu dritt, sind sehr eng beieinander, lieben sich abgöttisch. Das heißt, also unsere Situation zu Hause ist wirklich okay gerade. Ne? Also, aber ich brauche zumindest diese 3 Stunden morgens, um irgendwie das adäquat ans Laufen zu kriegen. Wir hatten jetzt 4 Wochen das gar nicht.
Nachvollziehbar, glaube ich, mit 3 Kindern in dem Alter.
Absolut.
Ja, aber ich glaube, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Das passiert ja jetzt gerade auch in der Pandemie häufig mit diesen Vergleichen. Ne? Wem geht es eigentlich noch schlechter? Ne? So. Und ich finde, wenn man sein Kind in eine Notbetreuung schickt, dann ist das nicht unbedingt immer der systemrelevante Job. Ne? So, ich bin Ärztin, ich bin Arzt, so, wir müssen jetzt im Krankenhaus stehen. Hey, keine Frage, ne? Alles klar. Aber es ist auch vielleicht die überforderte Familie, die sich da gerade, die einfach unfassbare Probleme bekommen würden, würde das nicht gehen. Ne? Also ich finde, diese Notbetreuung, da müssen die Eltern auch so gegenseitig aufpassen, dass Total. Sie sich nicht schief beäugen.
Das wollte ich gerade sagen, dieser Zeigefinger bei einem. Du schickst die Kinder jetzt, ja krass, du hast doch die Zeit für die und ihr dürft die aber nicht schicken und so. Wie
ja,
Menschen
genau,
sich gegenseitig
richtig.
Beurteilen und in Fahrwasser geraten, wo man eigentlich sagt, hör mal, jeder Heck ist anders und wenn du das brauchst und das gibt es die Möglichkeit, ist das doch gut. Und da kann man nicht moralisch drüber urteilen. Also würde ich mir auch nicht anmaßen zu versuchen, der eine darf in Schnee fahren, der soll aber nicht. Wir waren eben beim Thema Dreigestirn darfst du wählen, aber am nächsten Tag muss man zu Hause bleiben. So ein Kram, das ist schwierig. Und ich finde, da muss die Freiheit auch bleiben, zu sagen, ich bin alleinerziehend und die 9 bis 12 Stunden, also nicht Stunden, sondern die Uhrzeit, ne, die brauche ich für mich. Und das finde ich völlig legitim. Also
ja, oder zwei Eltern, die einfach...
So, ich lasse dich mal ganz kurz alleine, gehe auf Toilette. Und dann habe ich noch 2 Fragen, weil es ja irgendwie auch um das Thema geht, in der Bagatelle natürlich kulinarisch. Bis gleich.
Okay.
Ich fange schon mit kulinarischen Fragen an, auf jeden Fall, weil ich auch neugierig bin. Ich habe eben gehört, du kamst mit dem Fahrrad aus Nippes.
Ja.
Das heißt, du wohnst in Nippes logischerweise. Was sind so deine Lieblingslokale? Wie gehst du aus? Weil Pandemie jetzt ausgeklammert. Also die Zeitreise zurück oder hoffentlich auch in die nahe Zukunft.
Ich koche tatsächlich sehr viel selbst. Wenn ich in Nippes gehe ich ganz gern, darf man Läden nennen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja,
wir sind ja alle frei von.
Also in Nippes gehe ich ganz gern ins Morio.
Ja.
Ne, die haben ein leckeres Dal, die haben so verschiedene Dips und immer viel Brot dazu, das ist so meins. Ne? So hier ein bisschen, da ein bisschen, jenes. Genau, und ansonsten gehe ich ganz gerne durchaus aus in Kneipen. Mhm. Also das ist so mehr meine Gastro-Szene. Früher auch mal in Clubs. Damals.
Als du noch jung warst. Du kannst uns beiden alten Säcken hier
als
sagen.
Als um 23 Uhr die Party aufgemacht hat und ich nicht gesagt habe, boah, ist schon spät.
Aber Kneipen dann eher auf Nippes beschränkt, weil das, ihr habt ja genug Auswahl. Also ich wohne jetzt selber im Kölner Westen, in Braunsfeld, also schwieriger mit vielen Kneipen, aber Nippes hat ja wahrscheinlich eine Szene, wo du rausgehen kannst und genug Kneipen vorfindest, oder?
Genau, also ich habe selber auch viel in der Gastro gearbeitet früher. In Nippes gehe ich ganz gerne in die Flora 6. Ich finde, die haben den Laden echt schön gemacht, haben so das Alte gut bewahrt, aber einen frischen Wind reingebracht. Ne? Wo gehe ich noch aus? Im belgischen Viertel war ich früher natürlich mehr, ja. Mittlerweile ist es doch durchaus. Also
doch was Fädel geworden, ne?
Ja, mittlerweile ist es durchaus mehr Nippes, ja.
Und du kochst gerne, da aber völlig vielfältig oder irgendwie inspiriert durch verschiedenste Kulturen oder Länder oder was gibt es bei dir auf dem Tisch?
Ja, ich koche ganz gerne asiatisch, auf jeden Fall. Koche aber auch so ein bisschen klassische Hausmannskost, ne? So Kartoffelstampf, Möhren untereinander und sowas. Tatsächlich entscheide ich häufig, was ich koche, darüber, was ich an Essen finde. Ich mache viel Foodsharing mit und gehe zum Beispiel zu The Good Food hier nach Ehrenfeld. Ja, und da ist es halt nicht unbedingt der Supermarkt, ne, wo man die Auswahl hat aus 1000 Sachen und heute nehme ich das und das
also
und
das. Also du nimmst das, was dann da ist und dann wird das verarbeitet.
Genau, richtig, weil ich es Wahnsinn finde, wie viele Lebensmittel weggeschmissen werden.
Vegetarisch oder nicht?
Ich habe vegetarisch, ja.
Vegetarisch.
Mein Leben lang
schon. Ich hätte es getippt, aber ich war noch nicht gefragt.
Übrigens, dass diese Bagatelle-Box, die jetzt viele auf dem Tisch haben gerade, tatsächlich 1/3 davon vegetarisch bestellt wurde, was ich schon einen krassen Wert finde irgendwie.
Das stimmt.
Was ist dein Lieblingsessen?
Rotes Curry mit grünen Bohnen und Erdnüssen und Nivik, das ist ein armenisches Gericht.
Okay.
Das ist sehr lecker. Das ist, man brät sehr viele Zwiebeln, sehr viel Knoblauch an. Dann kommen Kichererbsen dazu und Mangold oder Spinat, je nachdem. Ras el Hanou, das ist so eine orientalische Gewürzmischung. Mhm. Und passierte Tomaten. Das war's.
Okay.
Und Reis dazu. Ist total simpel.
Könnte eine neue Bagatelle sein, oder?
Schmeckt.
Könnte
mega.
Zumindest in der vegetarischen Bagatelle, ja. Was ist dein Lieblingsessen, Martin?
Darf ich jetzt nur Vegetarier nur bedingt sagen, war Cordon Bleu, seit Kindesbeinen an.
Ja, voll gut.
Und ich suche in Köln immer gute Lokale, wo es gutes Cordon Bleu gibt.
Ja.
Das Beste gibt es übrigens brutale Schleichwerbung im Haus Schäfer auf der Dürener Straße, aber das ist seit jeher mein Lieblingsessen.
Echt? Ich habe ein sensationelles, muss ich tatsächlich jetzt im Lockdown auch bestellt, vor 3, 4, 5 Wochen, ich weiß gar nicht genau, bei Oma Kleimann. Das Cordon Bleu war sensationell.
Ich kenne nur die Schnitzel-Geschichten
drumherum. Mega verpackt alles, also das war so richtig auf den Punkt. Wir haben Schnitzel und Cordon Bleu bestellt, haben das zu zweit mit Kindern gegessen und das war echt mega gut.
Ansonsten bin ich der totale Pasta-Nudel-Fan jedweder Variation. Aber auch
wo bestellt man in Köln gute Pasta?
Ja, und du weißt es. Ja, ich weiß es.
Ich habe es noch nicht rausgefunden.
Es wird richtig peinlich, wenn ich das jetzt ausspreche, weil das ist, glaube ich, komplett falsch. Nein. Pastifico Middendorf heißt der. Der macht Pasta selbst. Und zwar macht er eine Sauerteigpasta mit Emmermehl. Das klingt erstmal so furchtbar. Ich bin Hipster und mache alle Getreidesorten, die irgendwie selten klingen, zusammen. Aber es ist großartig. So. Naja, der macht. Okay. Der nutzt einfach ganz viel Zeit für den Teig. Sauerteig braucht viel Zeit. Sehr, sehr viel Liebe. Und bei dem kann man Pasta bestellen. Der macht auch Soßen und Ragouts dazu. Und das kann man sich mal merken.
Und deins, Daniel?
Mein was? Mein
Lieblingsessen.
Ich kann tatsächlich, wie du gerade sagtest, Kartoffeln, Möhren untereinander mit einer richtig geilen Bratwurst. Wo hatten wir letztes Mal, war es Friedrichs? Es gibt ja schon so ein paar Metzger, die was können. Es gibt, da kann ich echt für ein bisschen Senf dazu, Feierabend. Das ist super. Ich kann, glaube ich, auf einer einsamen Insel mit einem Käsebrötchen überleben. Das ist wirklich. Also es sind tatsächlich so die einfachen Sachen. Meine Frau kocht echt krass gut, muss man sagen. Die ein Kalbsragout oder was auch immer. Gut, ist vegetarisch und da sind wir auch so ein bisschen hingekommen. Ne, klar, irgendwie ein bisschen auch durch die vegetarische Bagatelle, durch die Tatsache, dass wir die Brasserie alle Couleur vegetarisch halten. Senfeier. Okay, mega.
Echt?
Nee, Senfeier sind das eine grüne Soße mit Eiern. Ja. Also auf Eier könnte ich nicht verzichten. Das ist vegan, wäre ganz schwierig.
Okay.
Aber vegetarisch geht echt schon krass gut.
Also ich muss sagen, ich habe auch so ein Pandemie-Hobby entwickelt, was, glaube ich, viele entwickelt haben, nämlich das Fermentieren. Ja, das ist ganz toll, gerade wenn man dann irgendwie zu viel Gemüse mal hat. Ich mache sehr gerne aus gelber Beete mit Habanero, Lauchzwiebeln, Ingwer, Knoblauch und das dann ordentlich fermentieren lassen hinter meinem Besteckkasten. Das ist schon sehr gut.
Das heißt, du traust dich auch ran, ne? Das möchte ich auch gerade mal ganz allen Leuten, die gerade zuhören oder zumindest die diese, ich will nicht mal auf diese Box kommen, aber sie haben auch ein Kochbuch da drin von der Bagatelle.
Übrigens, traust euch überragend. Mal ran. Du hast mir nur etwas zu Weihnachten geschenkt. Ich habe selber zweimal verschenkt, aber das macht wirklich Spaß zu lesen. Ich weiß, es dir ist unangenehm, dass ich hier in deinem Podcast unserem für die Bagatelle Werbung mache. Du wirst mich nachher dafür auch schimpfen, aber es ist wirklich sehr kurzweilig und macht viel Spaß auf jeden Fall. Okay, sehr gut, sehr gelungen.
Es hat tatsächlich mehrere Jahre gedauert, das zu machen. Das haben wir so ein bisschen nebenbei gemacht, aber es hat Spaß gemacht. Und jeder darf sich rantrauen, da auch mal was draus zu kochen. Es wird auch irgendwann ein vegetarisches Kochbuch.
Du hast aber zwei Fragen. Du hast nur eine gestellt an sie, kulinarisch.
Siehste,
ich habe schon nach dem Lieblingskneipe gefragt, in Nippes, Morio.
Ja.
Und sie lieber in Kneipen als in Clubs, da warst du auf Toilette.
In Lieblingsland war welcher?
Morio.
Zum Essen in Nippes, Morio.
Kenn ich.
Kennst du vom Namen? Ich auch nicht da.
So ein Weinladen, ne? Also, die haben viele Weine.
An der Kirche? Nee.
Ja, Schillplatz, genau. Also, es ist schräg gegenüber von der Kirche.
Mega geil.
Ja.
Nippes finde ich ja eh unterschätzt. Also nicht, weil du hier sitzt und ich jetzt hier irgendwie Komplimente. Aber Nippes finde ich so ein geiles Fädel. Also
die Mietpreise sagen nicht, dass du unterschätzt ist.
Kontakt da mit der Betreiberin von, ich komme leider nicht auf den Namen, ganz, ganz fitte Gastronomen. War toll, was sie gesagt hat. Ich weiß aber gar nicht,
was. Ich bin zu selten in Nippes.
Fink?
Nee. Ja, ich weiß es gerade nicht. Aber ja. Ja, wie auch immer. Wir müssen tatsächlich langsam zum Ende kommen irgendwie. Ganz entspannt. Wir würden gleich mal, tatsächlich hatten wir die Idee, dass wir Live-Musik hier haben. Wir haben das nicht getan aus Corona-schutztechnischen Gründen. Wir sitzen hier gerade an einem Tisch, aber es ist ein sehr, sehr großer Tisch. Wir haben
sehr Abstand. Großer Tisch, ja.
Wir haben auch als Moderatoren uns im Vorfeld getestet. Wir wissen, dass wir jetzt irgendwie nicht
groß,
da was raushauen können. Aber sollten das vielleicht nicht übertreiben. Es kommt gleich noch ein anderer toller Gast. Und ursprünglich war die Idee, dass eine Band, die euch diesen Jingle am Anfang tatsächlich auch eingespielt hat, das ist Toi et Moi, kommen aus der Kölner Südstadt.
Ist doch eine Hausband hier, oder? So ein bisschen
kann man das sagen. Ja, die spielen Wohnzimmerkonzerte bei uns, haben auf der Franzosensitzung gespielt und sind einfach ziemlich geile Leute. Und die würden euch jetzt einfach einen Song spielen, den wir jetzt einblenden quasi. Das geht technisch alles. Wir waren, was Podcast angeht, völlig unbedarft und haben gar keine Ahnung.
Ist das dein erster Podcast?
Das ist mein erster Podcast, okay, dann
ist ein Boot auf jeden Fall, sehr gut.
Und das jetzt habe ich auch, ich hatte mir einen Text dazu vorbereitet, den ich jetzt gerade nicht mehr habe. Aber Tour Amour spielen euch jetzt auf jeden Fall einen wunderbaren Song. Und Carina, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ganz großartig.
Dankeschön.
Ja, hallo, lieber Michael und Daniel und natürlich liebe Zuhörer. Wir freuen uns sehr, bei dieser ersten Folge dabei zu sein und haben euch dazu zwei Songs hier aus unserem Homestudio live aufgenommen. Viel Spaß dabei und à bientôt, merci. Das erste Lied heißt Ouvre la porte pour l'amour.
Existe seulement pour un jour, sans le poids de l'univers. Je le dis comme tu es aujourd'hui. Ne ferme pas trop tôt, chérie. Une nuit entière est comme une vie. Les chances pareilles passent pas souvent. Pas hésiter comme un enfant. Un enfant.
Die Carina uns verlassen. Daniel war, glaube ich, sehr interessant, sehr kurzweilig.
Ja, fand ich auch.
Hat Spaß gemacht. Jetzt haben wir Carina durch den Till ersetzt. Till Riekenbrauck, Kollege unserer IG Gastro, Südstadtwirt und guter Freund, ist zu uns gekommen, obwohl deine Frau gerade, wie soll ich sagen, kurz davor ist, ein Kind zu gebären. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns bist. Hallo Till.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freue ich mich sehr.
Der nimmt direkt einen Schluck von seinem, muss man dazu sagen, Südstadtpilz, was er selber rausbringt und was echt krass lecker ist. Und jetzt Werbung dafür machen zu wollen, aber gute Sache.
Ja. Ne, stand hier in der Ecke, da habe ich direkt zugegriffen. Die
Temperaturen sind ja so, dass man auch nicht in den Kühlschrank denken muss hier.
Nein, das ist das Gefühl, es ist arschkalt hier in der Bagatelle gerade. Also nicht nur lustig. Till, direkt frei und offen rausgefragt, weil ich selber krass und cool fand, bei mir selber erlebt habe, wie ich dieses Jahr in dieser Pandemie oft dich um Rat gefragt habe, und gemerkt habe, wie du für viele Gastronomen Ansprechpartner warst und tatsächlich von einem großen Online-Portal, dem quasi mit dem größten in Köln, zu dem Kölner des Jahres gewählt worden bist. Und das in so einer Reihe mit, muss man dazu sagen, das sind die beiden, die den Impfstoff erfunden haben. Ja. Ich komme gar nicht auf den Namen, verdammt Axt. Aber dazu war noch Jan Böhmermann, der auch Großartiges geleistet hat dieses Jahr. Und wenige andere und du auch in dieser Reihe. Wie ist das, wenn man sowas liest, wenn jemand sagt, ey, du gehörst da in diese Reihe rein? Ist das cool?
Boah, ja, also ich fand es ein bisschen wahnsinnig, weil das ist ein bisschen übertrieben gute Gesellschaft, sag ich mal, in der ich da war. Die anderen haben dann doch schon, finde ich, mehr Leute mitgezogen und begeistert. Also ich habe selber irgendwie den täglichen Podcast von Böhmermann in dem ersten Lockdown gesuchtet und durchgehört. Und und jetzt auf einer Augenhöhe mit den Impfstoffentwicklern ist natürlich wahnsinnig übertrieben. Aber irgendwie war es, glaube ich, schon für den einen oder anderen Gastronomen war es dann tatsächlich ganz hilfreich, wenn ich hier und da mal so ein bisschen unter die Arme greifen konnte und so das ein oder andere Feedback geben konnte oder helfen konnte. Gerade am Anfang war es ja so super undurchsichtig und ich hatte tatsächlich so ein bisschen den Vorteil, dass ich dadurch, dass ich ja noch eine Eventfirma habe, eine Veranstaltungsunternehmen, recht immer so zwei Schritte voraus war gegenüber den Gastronomen. Also
quasi mein Zeit, die Fresse geflogen.
Ja, genau. Ich war schon ich hatte mit der einen Firma quasi schon Kurzarbeit beantragt. Da waren die Gastronomie noch, da war noch gar nicht Corona angekommen gedanklich. Und deswegen, ja, war ich quasi so ein bisschen, hatte ich das, den Vorteil, dass ich noch mit dem Arbeitsamt telefonieren konnte und mir Kurzarbeit erklären lassen konnte, was danach, als dann auf einmal Kurzarbeit Mainstream wurde, keiner mehr konnte. Ne? Also dadurch hatte ich einfach so einen kleinen Vorsprung, der sich gerade im ersten Lockdown extrem hilfreich. Dadurch konnte ich so ein bisschen navigieren.
Ich lese das einfach mal ganz kurz vor, ja, was gerne. So als Begründung gesagt worden, was ich komplett unterschreiben kann. In der Kölner Gastro-Szene kennt wohl jeder Till Rickenbrock. Schließlich ist er Mitbegründer der IG Kölner Gastro, hat das Streetfood-Festival auf die Beine gestellt und hat mit dem Johann Schäfer auch sein eigenes Brauhaus in der Südstadt. Für ihn war dieses Jahr nicht leicht. Aber er hat sich zusammen mit IG Kölner Gastro immer wieder für die Gastronomen in Köln eingesetzt und für Überleben gekämpft. Was wir außerdem toll fanden, kreative Ideen wie beheizte Sitzkizzen, für Corona-konformes Draußensitzen bei kalten Temperaturen und natürlich den spontan aufgezogenen Biergarten am Rhein, der sich schon schnell zu einer festen neuen Adresse entwickelte. Und das finde ich gerade tatsächlich spannend, deshalb lass das Ganze mal irgendwie aufziehen. Du hast, kann man so sagen, das Streetfood-Festival in Deutschland erfunden, ist vielleicht ein bisschen, aber du hast es auf die Straße gebracht in Deutschland. Ja, du hast den Trend erkannt und...
Ja, genau.
Machst du das an wie vielen Standorten normalerweise im Jahr?
Normalerweise machen wir 30 Veranstaltungen pro Jahr ungefähr, plus minus. Wir sind, glaube ich, mittlerweile in 25, fast 30 Städten gewesen oder Orten. Wir sind jetzt nicht 30 an 30 verschiedenen Orten im Jahr. Wir sind irgendwie auch 6-mal in Köln und zweimal in Düsseldorf oder sonst wo, aber das ist eigentlich normalerweise unser Programm, ne? Und das machen wir seit 2014. Tatsächlich hat auch das erste Streetfood-Festival Deutschlands in Köln im Odonien durch uns veranstaltet stattgefunden. Und wir sind größter Veranstalter in der Branche eigentlich.
Wie geht's denen? Also den ganzen Leuten, die da irgendwie Streetfood machen, die ihre Wagen haben, die da, teilweise ihre Kredite am Laufen haben und so weiter. Was machen die?
Ich glaube, katastrophal geht es den meisten. Also die meisten machen mittlerweile schon was anderes. Also ich bin echt ein bisschen ängstlich fast, jetzt über, wenn wir dann wieder dürfen, zu sehen, wen es noch gibt und in welchem Zustand es die Leute gibt. Also
aber ihr seid im Austausch auch.
Ja, wir sind auch im Austausch, aber ja, die Leute sind natürlich nicht alle ständig so offen und so, ja. Und es sind auch viele, ne? Also wir hatten mittlerweile fast über 600, 700 verschiedene Streetfoodler auf den Veranstaltungen und arbeiten eng mit so 100 verschiedenen eigentlich zusammen. Deswegen, da hast du auch nicht zu jedem den direkten Draht und weiß nicht genau. Also ich weiß, dass der eine jetzt gerade bei der Polizei, heute habe ich ihn bekommen, der eine hat jetzt bei der Polizei angefangen, der andere, also die Leute schauen sich um, ne? weil das hältst du nicht lange durch. Und gerade die ersten Hilfen gingen auch an der Szene komplett vorbei. Also das war schon ein bisschen dramatisch für den einen oder anderen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass jetzt nach, also das Streetfood Festival als solches, ja, hoffentlich dann bald wieder stattfinden kann. Und auch gehe ich eigentlich davon aus, dass dieses Jahr wieder stattfinden kann und dass wir dann eigentlich ja, hoffentlich wieder so Gas geben können, wie wir vorher machen, wie wir vorher es gemacht haben.
Hast du konkrete Planungen, wann es wieder losgeht? Also weiß natürlich keiner, aber man könnte April verhoffen, man kann sagen, frühestens Oktober oder so weit planst du noch nicht.
Doch, also wir planen ab April. Tatsächlich haben wir auch wieder Events geplant. Also man muss sich vorstellen, letztes Jahr hatten wir wirklich den kompletten Frühjahrsfahrplan komplett fix aufgestellt mit wirklich der Detailplanung fertig. Also unser erstes Event wäre an dem ersten Wochenende, wo quasi Jens Spahn die 1000-Leute-Riegel vorgeschoben hat, hätte das stattgefunden. Deswegen planen wir gerade nicht mehr so intensiv, weil wir gelernt haben, dass wenn wir jetzt zu viel Zeit und Stunden in ein Event gerade investieren, dann und es dann doch nicht stattfinden kann. Weil das gleiche hatten wir im Herbst nochmal, weil wir dann irgendwann im Sommer gedacht haben, dass wir dann doch vielleicht im Herbst wieder Veranstaltungen machen können. Naja, auf jeden Fall, jetzt planen wir schon ab April eigentlich. Und ich bin also vorsichtig optimistisch, dass das eine der Veranstaltungen sein kann, die so gastronomienah ist. Also es ist ja wirklich, man könnte ja eigentlich die Regeln der Gastronomie über ein Streetfood-Festival drüber stülpen. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass wir so ab März vielleicht wieder eröffnen können. Und hoffe ich, dass wir dann auch zügig wieder die Veranstaltungen unter natürlich Bedingungen durchführen können.
Ja, voll gut.
Das wäre in Köln oder wo ist das geplant?
Das wäre nicht eins. Das wäre wieder direkt die Veranstaltungsreihe und dann wären wir wieder an ein paar Orten und ein bisschen pessimistischer geplant. Also ich glaube, dann würden wir dieses Jahr nicht auf 30 Veranstaltungen kommen, weil wir sonst auch noch ein bisschen früher im Jahr anfangen und so, aber mal abwarten. Also bei allen Events steht quasi die Planung null und wir würden wirklich erst anfangen, wenn wir es können und wenn wir dann mal ein paar Nachtschichten machen müssen, damit wir kurzfristig das Event auf die Beine stellen. Man muss natürlich auch sehen, wie geht es den Zulieferern, ne? Wie geht es den ganzen Verleihern und so. Also da kann auch echt noch dramatisch werden, wenn die Eventbranche wieder hochgefahren wird, dass einfach das komplette Drumherum einfach nicht mehr existiert. Und dann stehen wir auf einmal vor Problemen, die wir uns gerade noch gar nicht vorstellen können, weil es einfach zum Beispiel keine Stromverleiher oder sonst irgendwas mehr gibt. Also da habe ich auch ein bisschen Sorge vor.
Verständlich.
Ja. Jetzt hast du ja quasi mit deinem Brauhaus in der Südstadt, für alle Leute, die es nicht kennen, was nicht so viele sein werden, das ist so ein modernes, neues Brauhauskonzept, was läuft die Hulle, kann man glaube ich mal sagen, wo auf Nachhaltigkeit gesetzt wird, wo geschaut wird, dass wirklich was Vernünftiges aus dem Teller kommt, was jeden Abend brechend voll ist. Du darfst nur bis 22 Uhr, das ist ein anderes Thema, das schneiden wir jetzt für den Moment gerade noch nicht an. Und dann hast du ein geiles Ding gemacht, wo ich echt fast, darf ich sagen, wo ich echt neidisch war.
Darfst du sagen.
Die Drecksau, ey, da war der echt wieder und das ist so häufig, da ist er echt parat. Am Rheinauhafen, was gastronomisch echt schwierig ist, wo, weiß ich nicht, viele Dinge nicht funktionieren, hast du eine Fläche gemietet, bist dazu gekommen, wie auch immer, und hast da im Sommer einen Biergarten aufgemacht und den dann auch im Winter genutzt und Glühwein verkauft und ich glaube, das lief echt gut. Die Leute sind da wirklich, also sie standen bei uns vorm Laden hier vor der Bagatelle und gesagt, so jetzt gehen wir ins Johann Schäfer. Und die meinten nicht das Brauhaus, sondern sagten, wir gehen da in Rheinauhafen, was von hier irgendwie 400 Meter ist oder was. Und wie bist du dazu gekommen? Was war die Idee und warst du selber überrascht, wie gut das läuft?
Erstmal danke für den Neid.
Meinen hast du auch komplett, kann ich hier schon mal rüberwerfen.
Nein, im Endeffekt muss man tatsächlich sagen, dass ich an dem Ding schon, oder nicht ich erstmal wir, also ich mache das Ganze mit dem Thomas, mit meinem Geschäftspartner zusammen und alleine wäre ich da auch ein bisschen mehr aufgeschmissen und das ist tatsächlich so, dass wir an dem Thema glücklicherweise, an dem Thema Biergarten als solche schon was länger doktern und basteln, weil wir im Schäfer, also im, auf der Elsassstraße, im Johann Schäfer, so ein bisschen das Problem haben, dass wir relativ, also im Vergleich zu den Plätzen drinnen, haben wir deutlich weniger Plätze draußen. Und dann war mal so der romantische Gedanke, dass man das doch ausgleichen könnte, wenn man irgendwo idealerweise nicht allzu weit weg einen Biergarten hätte. Dann kam irgendwann die Chance, da unten ja, so ein bisschen in die Gespräche zu gehen. Und da sind wir dann tatsächlich aber jetzt ganz ohne Corona schon fast ein Dreivierteljahr vorher dran gewesen und haben darüber gesprochen und haben das Thema ja, angeschoben. Und Corona war eher ein Verzögerer im Nachhinein. Also ich glaube, wir wären schon dieses Jahr im Frühjahr oder so mit dem Teil an den Start gegangen, ganz unabhängig von Corona. Also das ist am Anfang hieß es ja immer der Corona-Pop-Up-Biergarten, aber das erstens ist es nicht Pop-Up, das Teil haben wir erstmal auf 5 Jahre gemietet, also das steht da jetzt. Und zweitens wäre es auch ohne Corona passiert, hoffentlich zumindest. Wir haben dadurch, dass wir auch schon vorher, glaube ich, daran geglaubt haben, dass es funktionieren wird, war es jetzt gar nicht so die Frage, ob es jetzt unter Corona-Bedingungen funktioniert, weil die ja quasi tatsächlich für eine Außengastronomie nur noch mal positiver wirkten. Aber ich glaube auch ohne Corona, was dem Rheinauhafen halt immer so ein bisschen ja, gefehlt hat, meiner Meinung nach, ist, dass es immer so ein bisschen schickimicki und irgendwie so ein bisschen abgehoben ist.
Findest du euch nicht schickimicki da?
Ich finde es alles andere als schickimicki. Bierbank und Container ist alles
andere. Aber das Publikum ist ein anderes als das der Südstadt oder das Johann Schäfers Elsassstraße? Oder habe ich es anders empfunden, wenn ich die diverse Male da war?
Nee, sehe ich anders.
Fand ich auch tatsächlich nicht.
Also
entspannte Leute.
Ich bilde mir ein, dass wir es geschafft haben, den einen oder anderen Südstädtler über die Rheinuferstraße rüberzuziehen.
Ich glaube, du kannst es sogar noch mehr einbilden. Du hast es, glaube ich, sogar geschafft, die Südstädter, die Rodenkirchner und die hippen Weggeher zu vereinen. Aber ich finde es schon, also ich bin da sehr, sehr gerne. Es ist schon nochmal eine neue Community, die es so nicht gibt, finde ich, in der Südstadt. Weder hier in der Bagatelle oder in der Ubierschenke oder im Wippenbeck oder in deinem Brauhaus. Ich finde, du hast was Neues geschaffen, was aber sehr gut funktioniert. Aber nächste Frage, hast du denn keine Sorge, dass Rheinauhafen nicht floppt, weil bis jetzt ist ja bei allen gefloppt. Gastronomisch, da kamen Kinka Meers und was auch immer. Ja, ja. Und es ist ja wirklich viel da schiefgelaufen von Profis, die das wahrscheinlich viel besser machen als wir drei hier eigentlich. Aber das da hinzugehen, war für dich keine Sorge?
Jein, doch, auf jeden Fall. Also es war vor allem auch ein krasses wirtschaftliches Risiko, es in der Situation aufzuziehen. Weil man muss jetzt, ich hoffe, es hören keine Finanzbeamten zu, aber wir haben unsere Steuerstundungen, also quasi unser Geld, was wir uns vom Finanzamt geliehen haben, investiert, um diesen Biergarten aufzuziehen. Wäre der gefloppt, dann hätten wir auf einer schwarzen Liste gestanden, auf der man, glaube ich, im Leben nicht so gerne stehen will. Deswegen war das schon irgendwie so ein bisschen alles auf eine Karte gesetzt und das war schon ganz gut, dass es dann auch funktioniert hat. Wir hatten auf jeden Fall auch Sorge, dass es nicht funktioniert, aber ich meine, guck mal, die Stelle ist sehr schön. Also man hat das Glück an diesem Ort, an dieser Terrasse, die wir da haben, dass man wirklich im Gegensatz zu vielen anderen Orten am Rheinauhafen fast bis zum letzten Sonnenstrahl Sonne hat. Ne? Also weil die Sonne sonst halt immer hinter die Häuser wandert und wenn man dann die Terrasse zum Rhein hin hat, dann hat man keine Sonne mehr ab 13, 14 Uhr. So. Und deswegen, das ist schon mal ein enormer Vorteil. Plus, man sitzt wirklich so nah am Rhein, dann hat man diese schönen Kräne und so. Also der Ort selber, der ist eigentlich dafür, dass er in diesem sonst so kalten und hier und da ein bisschen seelenlosen Rheinauhafen ist er schon noch ganz schön, auch weil er dann direkt an dem Skatepark ist und also er ist ja so ein bisschen
da, du hast
genau, man hat so ein bisschen Atmosphäre, man hat diese Kräne und man sitzt so ein bisschen erhöht und man sitzt direkt wirklich am Rhein, wenn man vorne in der ersten Reihe da irgendwie in den Liegestühlen, die wir dann irgendwann hatten, sitzt, dann sitzt man, finde ich, so wahnsinnig schön, so nah am Wasser und das gibt's in Köln fast gar nicht, außer dann halt auf den Schiffen, wenn man irgendwie Alte Liebe oder so hat, aber man hat sehr, sehr wenig Orte in Köln, wo man so nah am Wasser sitzt, weil halt irgendwie immer Rheinuferstraße oder sonst irgendwas dazwischen ist. Ne?
Das ist ja genau diese Scheiße am Rheinauhafen, wenn ich das mal so ganz platt sagen kann, dass du eigentlich dieser Rheinauhafen so verspießt und scheiße ist, dass die Leute danach lechzen, dass da irgendwie, wir haben ja mal ein Jahr lang da die MS Bagatelle gemacht, ein Schiff im Hafen, und das lief super. Das war einfach, die Leute sind hingekommen, die wollten locker und entspannt irgendwie was essen und trinken für einen fairen Preis und weiß nicht was. Und bei Till, ich war zweimal nur bei dir, muss ich gestehen, aber es war immer brechend voll. Ich habe WhatsApp-Gruppen, wo ich reinschreibe, sonntags irgendwie sowas geht, gehen wir irgendwo einen Wein trinken. Und dann schreibe ich so, ey, wir sitzen gerade hier im Johann Schäfer am Rheinauhafen und weiß nicht was, und das ist super. Das ist einfach nur diese Lockerheit, dieses Entspannte.
Total.
Was hier Köln eigentlich total liebt, was total super ist, dass du am Rhein sitzen kannst, was aber alle möglichen Leute da in diesem Rheinauhafen nicht auf die Palette kriegen. Und deshalb glaube ich, ist das
super, super Sache. Das ist das super, Hauptproblem super am Rheinauhafen, dass es viele nicht auf die Palette kriegen, dass es sehr steril ist, sehr schickimicki, wie du sagtest. Und es ist natürlich einfach wirklich eine explizit gute Lage. Und ja, der Kölner besingt, liebt, feiert den Rhein sondergleichen. Aber lass uns mal gemeinsam aufzählen, also drei findige Gastronomen, wo man schön am Rhein sitzen kann. Da bist du irgendwo in Poll und nichts dagegen. Und im Beach Club in Deutz. Aber
in Rodenkirchen auf einem Schiff.
Aber das war's dann Schiffe, auch. Die jetzt aber nicht vor Trendigkeit strotzen, sag ich mal. Und dann war es das. Und da hast du natürlich was geschaffen, was für uns Südstädte, also ich bin keiner, aber ich bin natürlich viel unterwegs hier, fußläufig ist. Plus es gibt gute Biere und wie immer bei dir halt eine Top-Qualität.
Ja. Ja, danke. Ne, finde ich, finde ich auch so. Ich bin auch echt happy damit und ich sitze ja selber total gerne. Also es ist ja wirklich einfach eine total schöne Atmosphäre da.
Du hast ja was sehr Freches geschaffen. Du hast ja deinen Wohnort exakt kilometermäßig gleich zwischen Rheinauhafen und Elserstraße. Ne?
Ja, ja, genau. Ich bin genau dazwischen. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Da kann man immer, hat man es, immer kurz zur Arbeit, sag ich mal. Aber
auf den Sack gegangen? Ich frag mal so, als diese ganze, jeder, der gerade zuhört, wird es wissen, Glühwein-Wanderweg. Ja. Wir haben da beide drüber gesprochen, so machen wir einen kleinen Wanderweg, drei, vier Läden. Wir haben Philipp Treut noch mit dazu genommen, der ein Schnörres hier macht. Und dann nahm das so ein bisschen Fahrt auf und es waren viele Leute am Weg. Wir haben uns selber erschrocken, wirklich. Mhm. Das war tatsächlich nur der Grund, weil auf dem Teilstück hier Alteburger Straße so krass viel unterwegs war, dass wir gesagt haben, wir müssen uns da wieder von zurückziehen irgendwie. Aber ihr wart ja eigentlich die Ersten, die es gemacht haben und die es auch Corona-gerecht mega gut gemacht haben. Das heißt, die Leute haben Abstände gehalten, die Leute konnten im Rhein da durch die Gegend gehen. Und trotzdem wart ihr auf einmal so im Fokus dieser ganzen Nummer. Und es gab auch echt unfaire Presseberichte, die einfach falsch waren, wenn ich das mal so sagen kann. Also ist jetzt auf den Sack gegangen? War da irgendwie so ein bisschen...
Ja, also geht es mir gerade auf den Sack, dass auf einmal das Draußensein so verteufelt wird. Das ist so ein grundsätzliches Thema. Irgendwie im Sommer hieß es die ganze Zeit, geht alle raus, draußen ist nicht gefährlich. Drosten sagt, hier, es gibt Studien, es gibt ja auch so, nicht nur Drosten sagt, sondern es gibt die Studien, wo es heißt, draußen ist die Ansteckungsgefahr irgendwie 20 Mal geringer als drinnen und sonst irgendwelche Sachen. Also es war immer... hieß es, geht nach draußen, draußen ist cool. Was ja auch im Sommer gezeigt hat, der Biergarten war immer gut voll. Und wir haben uns da auch sehr an Corona-Regeln gehalten. Trotzdem, wir hatten nicht einen einzigen Mal den Fall, dass irgendwie das Gesundheitsamt uns angeschrieben hatte, sag mal hier, da gab es irgendwie Infektionen oder sonst irgendwas. Also ich glaube, bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass es wirklich draußen relativ ungefährlich ist. Es sei denn, es kommt halt zu krassen Knubbelungen. So, ne? Und deswegen fand ich dann die Idee, dass man quasi ja sogar noch diesen Gedanken, dass ihr müsst weiterziehen durch diese Glühweinwanderung dann untermauert, weil vorher war es ja so, als wir dann da Glühwein verkauft haben ohne die Glühweinwanderung, das haben wir auch ein paar Wochen vorher schon gemacht, dass die Leute dann halt da einen Glühwein gekauft haben, dann haben wir sie auch 50 Meter weggeschickt, dann sind sie 50 Meter weggegangen und dann haben sie dann irgendwo am Rhein, wir haben ja zum Glück wahnsinnig viel Platz da unten, haben sie dann noch ein bisschen spazierend oder sonst wie ihren Glühwein getrunken, kamen dann wieder. So, und jetzt war diese Glühweinwanderung eigentlich der Schlüssel dazu, dass die Leute mit Ziel weiterlaufen und zum nächsten Laden gehen. Also das war eigentlich eine super schöne Idee und ich finde, das ist auch nach wie vor eine super schöne Idee und ich weiß auch nicht, ob man das nicht nächsten Winter nochmal machen sollte.
Auf jeden Fall.
Aber es wurde dann zu einer krassen Hetzjagd der Presse darauf, weil also einmal kurz wurden wir dann, wie es so in der Presse mal so ist, wurde das ganze Thema hochgejubelt und alle haben es gefeiert als total super schöne Idee. Und dann kamen die ersten kritischen Stimmen, die dann gesagt haben, Moment mal, da ist es aber zu voll. Ja, dann war es auch tatsächlich, muss man auch sagen, wahrscheinlich hier in der Alteburger Straße tatsächlich zu voll. Und man muss auch sagen, dass wenn dann das einzige, ich sag mal, Happening, ich will es nicht Event nennen, ist was so, dann in der Stadt an dem Tag stattfindet und irgendwie das vorher so durch die Medien geht, dass dann da viele Leute sich, die wahrscheinlich nichts Böses im Schilde geführt haben, einfach gesagt haben, komm, lass mal verabreden, lass mal gemütlich spazieren gehen und Glühwein trinken, die wahrscheinlich auch, wenn man genauer hingeguckt hatte, hier alle irgendwie einigermaßen konform rumstanden, aber halt in der Masse dann das falsche Bild erweckten. Dass es danach dann natürlich irgendwie losgeht mit negativen Berichten, war irgendwo natürlich ja, ein bisschen, ist okay, kann man verstehen, aber es wurde dann zu krass negativ und es waren dann auch irgendwie, dann wurden immer nur noch Berichte über Ehrenfeld irgendwie, dann gab es in Ehrenfeld ein Eklat und dann wurden die
immer alle Lauterbach auf eine Parkbank gesetzt im belgischen Viertel und er fand es scheiße
und dann wurden halt immer alle,
Merkel hat es ja irgendwann sogar gesagt.
Genau, überall wurden dann auf einmal die Glühweinwanderungen verteufelt und alle immer mit dem Bild des Johann Schäfer. Das war halt immer so das Absurde. Das war das
Ehrenfeld.
Genau. Und halt immer Bilder, wo man eine lange Schlange von hinten oder so leicht hinten seitlich fotografiert hat, wo man natürlich null Abstände erkennen kann. Wenn man die gleiche Schlange, also ich bin selber öfter die Wanderungen auch in anderen Vierteln mitgelaufen, weil es mich einfach interessiert hat und auch Spaß gemacht hat. Und dann und wenn man dann auf so eine Schlange von vorne oder von hinten zukommt, dann sieht das erstmal total gefährlich aus.
Komplett anders aus.
Also gefährlich im Sinne von, ah, was ist denn hier los? Das ist doch Corona. Aber wenn man dann so an der Schlange vorbeigeht und seitlich guckt und sieht, dass alle aber gerade wirklich 1,50 Meter Abstand halten und sogar noch Maske tragen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass im Sommer irgendwie, wo teilweise Zehnertische draußen besetzt waren, alle noch 1,50 Meter Abstand und Maske tragen, also das ist ja meiner Meinung nach komplett nach allem, was es irgendwie die ganze Zeit galt, war es irgendwie immer gefühlt ungefährlich und auf einmal eben nicht mehr und auf einmal verteufelt.
Zur Pandemie allgemeiner, zur Diskussion darum, dass halt Dinge, wo Menschen in der Freizeit sich bewegen möchten, ne? Die Touristen, die im Schnee fahren, haben wir ja auch schon privat drüber gesprochen, jetzt der Glühweinwanderweg, also das ist so dieses, man wird verteufelt für Sachen, die eigentlich 0,0 schlimm sind und das wird dargestellt, dass wenn man ein krasser Egoist, da muss man schon auch sehr aufpassen, dass die Gesellschaft sich halt auch nicht spaltet durch sowas, weil weder ihr als Initiatorin des Glühweinwanderweges noch die Leute, die einfach gesagt haben, geil, wir können mal mit den beiden anderen Freunden aus der Südstadt uns auf ein Getränk treffen, die haben ja nichts Böses gewollt und wollten auch nicht der Pandemie irgendwie trotzen und da muss man schon aufpassen, dass das nicht irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, alles verrutscht und jeder ein Feind ist, der nicht nur zu Hause sitzt, was ja auch nicht gesund ist, wenn man ehrlich ist.
Und man muss auch tatsächlich sagen, gerade sowas, wenn man jetzt hier dieses ganze Skifahren in der Schlittenfahren in der Eifel oder so anspricht, dann steht da die ganze Zeit, es gab wahnsinnig viele Verstöße gegen die Maskenpflicht. Und dann denke ich mir immer, es gibt doch gar keine Maskenpflicht beim Schlittenfahren. Ja. Also war dann jemand mit dem Schlitten unterm Arm ohne Maske im Supermarkt und hat also gegen die Maskenpflicht verstoßen beim Schlittenfahren?
Also, auf der Federgasse?
Genau. Also deswegen, das, nein, es war, also, hey, das klingt jetzt, das driftet hier jetzt in so eine...
Nee, gar nicht, wir hatten das Thema eben schon.
Das soll jetzt nicht in so eine Anti-Haltung. Nein, ich glaube, wir nehmen alle hier die Pandemie extrem ernst und ich glaube, gerade die ganze Gastronomiebranche hat es extrem ernst genommen und hat, finde ich, als fast die sicherste Branche sich präsentiert. Also da muss man ja wirklich sagen, dass es, also im Großen zumindest und ich glaube, wir haben so viel investiert und reagiert und gemacht, damit diese Gäste sich auch sicher fühlen, weil es natürlich auch geschäftlich extrem wichtig war, aber weil es auch einfach, glaube ich, jeden wichtig epidemiologisch ist. Aber naja, deswegen, also ich glaube, dass das einfach jetzt irgendwie, also gerade diese Glühweinwanderung, das war dann auch irgendwie ja, gewollt, dass es dann irgendwann endet, ne? Von wem auch immer.
Da können wir noch einen nächsten Podcast machen, wir zwei, weil wir wissen ja, wer das gewollt hat. Das machen wir jetzt nicht öffentlich.
Das wir lassen das jetzt Zuhörer,
heute. Ja, die bei der Dessert-Bagatelle sind, können wir das nächste Mal aufheizen. Auf
jeden genau, Fall. Leute, die gerade beim Dessert sind, Musterschokolade, die ist mega gut. Im Übrigen gemacht von Seidul. ist wirklich ganz spannend, weil der hat Mousse au Chocolat immer machen müssen und da noch mit mehr Komponenten da drin. Und irgendwann hat er das einfach zurück, ich krieg's gerade leider nicht komplett hin, aber hat das, vier Sachen sind da drin in dieser Mousse au Chocolat, die macht der ratzfatz und es ist die leckerste Mousse au Chocolat, die ich finde, die es so irgendwie gibt. Aber das nur am Rande, ihr habt sie alle in der Box und könnt sie jetzt probieren. Trotzdem, Till, weil du hier bist und weil es mir gut ist, nochmal ganz kurz so die Thematik. Du warst ja schon jemand, der viele Dinge, also ich habe es selber so erlebt, muss ich klar sagen. Ich habe dich immer mal angeschrieben, das war mein Glück, dass ich das machen konnte und einfach mal gefragt habe, so wie schätzt du das ein, wie kann man das machen, was sagt dein Steuerberater, was ist da, mittlerweile haben wir den gleichen. War das schon so ein Ding, was dich dann mega krass beschäftigt hat, irgendwie während dieser Pandemie, dass du jemand warst, der, du hast vielen Leuten weitergeholfen. Wir haben selber in die Kölner Gastro Leute erlebt, die gar keinen Plan haben, die einen Steuerberater hatten, der echt mies unterwegs war, wo Dinge waren, wo man Leute wirklich erlebt hat, wo man dachte so, oh fuck ey, ihr seid echt scheiße beraten. Und bei dir hatte ich immer so das Gefühl, dass ich gut aufgehoben bin, wenn ich Fragen gestellt habe. War das für dich belastend? War das schwierig oder war das gut, dass du das, diesen Part leisten konntest? Weshalb du, glaube ich, auch so einer dieser Menschen des Jahres bist. Also für mich bist du das und du bist es von, wie gesagt, in diesem größten Online-Portal in Köln gewählt worden. War das ein Ding, mit dem du gut leben konntest oder war das irgendwie auch schwierig teilweise für dich?
Also erstmal bin ich, glaube ich, nicht gewählt worden, sondern einfach von der Redaktion ernannt worden. Also ich glaube,
Kurze Zwischenfrage, hast du es vorher erfahren?
Ich habe noch nicht mal mehr durch irgendeine Verlinkung oder so erfahren, sondern ich habe draufgeklickt, so, oh geil, Jan Böhmermann. Ich habe wirklich selber draufgeklickt und habe mir so die Menschen, die 11 besten Menschen angeguckt und war, auf einmal sehe ich da so, Platz 6, das ist doch deine Fratze, die sich da anlacht. Und das kann ja nicht wahr sein. Aber war tatsächlich, so war es. Naja, ich fand es eigentlich gar nicht so belastend. Hat diese ganze Krise bei mir nochmal so eine ganz andere Energie freigesetzt irgendwie. Also es war so, es hat mich eher motiviert und herausgefordert, dass man da jetzt irgendwie versucht, gut durchzukommen. Ne? So, also das ist ja. Ist ja nochmal eine ganz neue Herausforderung gewesen, oder ist es nach wie vor? Und wobei ich muss jetzt langsam sagen, mittlerweile bin ich so ein bisschen krisenmüde. Also es war am Anfang wirklich sehr motivierend und sehr, sehr, und dann habe ich auch wirklich immer gerne geholfen. Das haben tatsächlich auch einige mich immer wieder nach irgendwelchen Sachen gefragt oder nach der Meinung gefragt oder sonst irgendwas. Und mittlerweile ist es so ein bisschen, könnte es auch mal irgendwann vorbei sein.
Also das Thema ist ja so.
Es ist einfach auch irgendwie
psychisch, dass es schon extrem mal reinhaut.
Ne? Ja, und man hat auch irgendwie fast alle Gedanken gedacht. So, also man hat sich irgendwie alle Optionen durchgespielt und hat irgendwie, es gibt jetzt nicht mehr die krassen Ideen, für die es sich gerade zu kämpfen lohnt. Und das stört mich so ein bisschen. Also das raubt in dem Krisenmanagement so ein bisschen die Idee, die Motivation, weil wenn es jetzt sowas wie zum Beispiel die Parkplatzsituation da, wo wir dann die ganz am Anfang recht früh, ihr wart ja beide da, wo wir diese Idee umsetzen konnten, das war doch total cool, oder? Fand ihr nicht auch?
Absolut. Und Gegenfrage. Nein, das hat mir auch Energie gegeben und das ist so ein bisschen aufgebraucht. Das ist jetzt so, ja, wir haben viel getan und es ist, glaube ich, auch für eine sehr, sehr krasse Krise der Gastronomie und eine Pandemie, die nun weltweit wirklich schlimm wütet, haben wir ja nun viel Gutes noch geschaffen, aber es ist jetzt auch irgendwann mal rum.
Also es ist doch so ein Punkt irgendwann erreicht, also wir haben ja mit Guido, muss man zu sagen, und noch anderen, einfach irgendwie mit der Stadt Köln dann, die echt positiv unterwegs war, muss man wirklich nachfolgend sagen, da auch Dinge hinbekommen und man hat mit denen gut sprechen können und das war gut. Henriette Reker, ich will das jetzt hier nicht irgendwie doof raushauen, aber sie hat uns echt Dinge zugesagt und die hat sie echt eingehalten. Absolut. Und uns da im Gewerbeamt neue Stellen geschaffen und so weiter. Aber wir sind an einem Punkt, wo diese lokale Ebene halt im Moment komplett scheißegal ist. Sondern es geht einfach darum, um das krasse Überleben irgendwie und zu gucken, wie man parat kommt. Ich habe es eben schon gesagt, da warst du noch nicht dabei. Ja. Wir sind faktisch jetzt pleite.
Ja.
Wir sind jetzt da, wo wir nichts mehr bezahlen können.
Ja.
Und den ganzen Krempel. Und wir sind nicht scheiße aufgestellt als Bagatelle. Und ich habe das von anderen, die auch in der IG Kölner Gastro organisiert sind, die auch das Gleiche sagen, die einfach nicht mehr, da ist Feierabend. Und das ist halt so ein Ding, wo ich so denke, das ist so krass, dass echt die Leute, die eigentlich wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, jetzt in diesem Podcast kann man das so sagen, ganz gut aufgestellt sind, nicht mehr können. Was machen die anderen?
Ja, total berechtigt.
Was passiert da? Wir haben 3000 gastronomische Betriebe in Köln. Ja?
Ja.
Davon sind ganz viele, die gar keine Stimme haben, die das nicht nach außen hauen. Wo man auch klar sagen muss, das sind auch, das sind viele Thailänder, das sind viele Chinesen, das sind viele Italiener, das sind viele irgendwie, die sich gar nicht so reinhauen in die ganze Nummer. Und ich glaube, da passiert gerade Dramatisches. Und dann hört man gestern so einen entspannten Weltartikel irgendwie und sagt, der sagt, jo, die Hilfen verzögern sich jetzt einfach.
Softwareprobleme.
Softwareprobleme. So, da kommt keine Kohle. In dem Fakt aber, das Finanzamt zieht die Kohle ein. Die Vermieter wollen ihre Geld haben. Alles andere, das fängt beim Müll an, bis Strom, bis irgendwas. Alles muss bezahlt werden. Wie geht man damit um?
Ja, das ist echt tatsächlich, gerade ist es wirklich eine dramatische Situation, muss man wirklich sagen. Also wir sind jetzt ja an dem Punkt, wo wir mittlerweile dreimal Fixkosten plus zweimal Löhne vorstrecken mussten, glaube ich, alle, die komplette Branche. Und in der Regel hat man bisher 10.000 Euro Abschlag bekommen, wenn man Glück hatte. Das stimmt in keinem Verhältnis. Also das Kurzarbeitergeld zieht sich die großzügig versprochenen November, Dezemberhilfen ziehen sich. Also es ist tatsächlich wirklich, also man ist ja nicht pleite, weil ja das Geld irgendwann kommen soll. Aber man ist halt nicht mehr liquide. Und das fühlt sich gerade so extrem scheiße an, weil man wirklich schon, also um den Mitarbeitern jetzt die Löhne zu zahlen, mussten wir uns schon sehr strecken. Und das ist doch scheiße, weil du willst auf gar keinen Fall in die Situation kommen, dass du deinen Mitarbeitern, selbst wenn es nur Kurzarbeitergeld ist, aber das musst du halt vorstrecken, das musst du teilweise 1-2 Monate vorstrecken. Wenn du das nicht mehr kannst, dann müsstest du ja im schlimmsten Fall deinen Mitarbeitern sagen, so, ihr müsst jetzt auch verzichten und müsst jetzt auch gucken, dass er also was auch immer dann macht. Aber und das alles nur wegen Softwareproblemen, weil die Novemberhilfen, die irgendwie Ende November beantragt worden sind, immer noch Mitte Januar nicht ausgezahlt worden sind, das tut ist schon
weh, ne?
Also das ist schon, das klingt, das ist schon
auch Psychologe, finde ich.
Ja, vor allem gleichzeitig, wo es dann ja immer noch hieß, die großzügigen Novemberhilfen, die Gastronomie saniert sich mal eben und
heute klar ist, dass das überhaupt keine großzügige Hilfe mehr ist.
Nee, und dann noch hier und da noch mal ein Paragraphen geändert und auf einmal sieht die Situation schon mal ganz anders aus. Also das ist schon, fühlt sich jetzt gerade echt nicht mehr so cool an.
Was macht das persönlich mit dir, wenn ich es offen
frage? Was auch immer ihr macht, ich gehe nochmal auf Toilette.
Mach das. Du wirst nun in diesen Stunden Vater zum dritten Mal. Da hat man ja nun auch so Dinge, wenn man nachts im Bett liegt. Hast du gerade Ängste, Sorgen? Schläfst du anders? Wie motivierst du dich? Jeder muss ja irgendwie persönlich durchkommen irgendwie.
Ach, ja, ich bin grundsätzlich eher so ein optimistischer Mensch, deswegen, genau, man ist leid erprobt, ne? Ja. Wenn man sich wegen allem verrückt macht, dann kann man auf jeden Fall nicht FC-Fan sein. Nee, aber deswegen, also das, ich mach mich nicht verrückt. Ich sag immer, wenn es alles vor die Hunde geht, dann geht halt alles vor die Hunde. Dann ist es so, dann ist man aber wenigstens in guter Gesellschaft. Ne?
Also, finde ich sehr selbstbewusst und gut, so zu denken, ne? Aber es, glaube ich, muss es auch so.
Ja, was soll man sich jetzt irgendwie jeck machen, wenn man es nicht ändern kann? Also am Anfang war es ja noch so, man konnte noch, dann hat der eine, hier, du musst jetzt beim LVR das beantragen und dann musst du das machen. Da hattest du noch das Gefühl so, oh, du musst jetzt aufpassen, dass du nicht den Zug verpasst. Mhm. Ne? Da gibt es noch eine Hilfe, da gibt es noch irgendwie den Topf, an den musst du noch dran und sonst wie. Und hier, so läuft das mit dem Kurzarbeitergeld und zack, 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 das war ja richtig malochen. Ne? So. Und mittlerweile... glaube ich, ich habe jetzt das Hilfskonstrukt, das Unterstützungskonstrukt irgendwie durchgespielt und durchschaut, so gut man es eben durchschauen kann, und weiß, was da noch kommt, und hoffe, dass die Politik ihre Versprechen zumindest einhält, früher oder später, und zur Not muss man halt irgendwie dann nochmal mit der Bank sprechen, dass man irgendwie kurzfristige Liquiditäten überbrücken kann. Was aber auch, ja, dann ist es halt so. Aber dann, das ist halt alles nicht cool, aber es ist halt irgendwie, kriegt man es schon noch gelöst. Und wenn man es halt, wenn wir es nicht mehr gelöst kriegen, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Aber mittlerweile ist es halt wirklich so ein bisschen an dem Punkt, dass ich glaube, wir kommen da irgendwie alle durch. Man muss jetzt gerade wirklich sich ein bisschen strecken, dass man gerade diesen Liquiditätsengpass übersteht. Bin aber ganz optimistisch, dass das jetzt gerade funktioniert, also dass es sich hoffentlich diese Woche noch ändert, weil jetzt heißt es ja, dass der ein oder andere schon die ersten Abschläge, weitere Zahlungen bekommen hat. Da hoffe ich, dass wir jetzt auch bald dabei sind und dass es dann wieder die Konten sich füllen und dann der Rest ist dann, ja. Dann muss, heißt es noch durchhalten bis wann auch immer. März, ne? Hoffentlich März. Ne?
Da kommt die nächste Frage von mir. Wie siehst du die Perspektive? Es gibt ja viele, zu denen gehöre ich auch, die sagen, das wird aber trotz allem ein tolles Frühjahr, toller Sommer, weil die Leute sind konsumfreudig. Es wird lockerer, man kann sich wieder zusammen treffen. Es gibt aber auch die gleichen, nicht die gleichen, aber die andere, die sagen, das Geld ist weg. Wir haben so eine düstere Zeit hinter uns, das wird Jahre dauern, bis wir wieder hinkommen, dass Kneipen voll sind. Siehst du das? Wie ist deine Perspektive?
Ich habe ja gerade gesagt, ich bin Optimist. Ne? Ja. Ich sehe das auf jeden Fall auf der positiven Seite. Ich glaube, die Leute, also wenn man sich jetzt überlegt, wie der letzte Sommer war, nachdem wir 8 Wochen Lockdown hatten. So. Und danach ging es vielleicht so 1-2 Wochen noch ein bisschen zögerlich los und dann knallte es ja schon. Absolut. So, also zumindest bei uns und ich glaube bei fast allen Gastronomen, bei sehr vielen Gastronomen, zumindest hier in Köln, die dann noch mit den zusätzlichen Sitzplätzen auf den Parkplätzen, wenn man sie dann hatte, das war schon, glaube ich, insgesamt echt ein ganz, ganz guter Sommer. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass nach so langem Lockdown, der es dann ja dann war, also jetzt sind wir ja mittlerweile in der, was sind wir jetzt, 10., 11. Woche, sowas ungefähr, 2,5 Monate, dann ist es doch schon auch, kann ich mir vorstellen, dass die Leute noch mehr Bock haben, wieder nach.
Daniel skeptisch? Nein, ich glaube, dass es bei dir der Fall sein wird, dass bei uns allen das der Fall sein wird. Ich glaube nur, dass das zum Beispiel, nimm mal, die komplette Kölner Altstadt, die angewiesen ist auf Touristen, die herkommen aus asiatischen Ländern, aus USA etc. Ich glaube, dass die dieses ganze Jahr noch echt ein verficktes Scheißproblem haben werden. Und das ist 100%. So ein bisschen das Ding, wo man echt ein bisschen drauf gucken muss. Wir haben ja Kontakt gehabt zu Leuten, die außerhalb von Köln Gastronomie gemacht haben. Engelskirchen oder weiß gar nicht, wo der eine, Much oder ich weiß nicht, wo die Leute herkamen.
Gerade
vom Wald. Das ist schon da schwieriger. Ich glaube, hier so in Nippes, im Agnesviertel, in Ehrenfeld, in der Südstadt, die Leute, die noch ein bisschen Außengastro haben, das wird im Sommer funktionieren. Das glaube ich tatsächlich. Da haben die Leute Bock rauszugehen, da geht was und das wird auch von der Pandemie her sich absolut im Reinen bewegen. Ich glaube, andere haben da echt Probleme.
Hundertprozentig. Das wird
Hotellerie. Pack die Leute mal. Wer nach Köln kommt noch? Also die Leute buchen ja gerade nicht. Die planen nicht. Die haben kein Gedöns irgendwie, was das alles angeht. Und das finde ich, also allgemein sehe ich da schon, dass wir echt das ganze Jahr lang noch ein Riesenproblem haben werden. Nicht die Läden, die jetzt hier irgendwie mit Außengastronomie und alles beseelt sind, aber alles, was so darüber hinausgeht, glaube ich schon, dass das echt noch dramatisch ist.
Das Die Meinung teile ich auch, allerdings hoffe ich da in dem Optimismus, dass das auch für die relativ zügig wieder gut geht und dass ja, der ein oder andere, der ich meine, die Hilfen, die sind jetzt ja nicht weg. Ne? Also Kurzarbeitergeld ist auf 2 Jahre verlängert, also man kann es bis irgendwie Februar 2022 verlängern und sonst was. Also vielleicht muss der ein oder andere dann noch ein bisschen länger durchhalten, was natürlich auch Kacke ist so, aber was dann, ich glaube oder hoffe, dass es dann irgendwann auch der letzten Branche wieder hilft. Und ich meine, mit der Event-Seite von mir, bin ich wahrscheinlich auch einer der Letzten, der oder ja, wir sind jetzt nicht gerade das Musikfestival mit 10.000 Mann eng schwitzend Achsel an Achsel, so, aber trotzdem, ich sag mal, die Eventbranche, die wird die Letzte sein, diese Art von Veranstaltung, die wieder erlaubt werden wird.
Konkrete Frage, weil wir ja auch gerade Jochen Gasser, ein guter Freund von uns und so weiter, die Festivals im Sommer haben und planen. Glaubt ihr nicht, dass wenn wir jetzt gewisse Gruppen wegimpfen und so weiter, dass wir eventuell im Sommer, Juli, August wieder da sind, dass man auch fette Festivals wieder machen kann?
Doch, glaube ich fest dran.
Denke ich auch.
Also wenn der Spahn recht behält, der großspurig sagt, dass im zweiten Quartal alle Impfwilligen ein Impfangebot erhalten haben und quasi, das würde ja bedeuten, dass spätestens Ende Juni alle, also genug zumindest, ich gehe jetzt mal davon aus, dass in Deutschland genug Leute impfwillig sind, als dass wir irgendwie auf 70% Impfungen kommen würden, dann würde das ja auch andererseits bedeuten, dass wir Ende Juni genug Leute geimpft haben, um so ein bisschen entspannt machen zu können. Und andererseits glaube ich auch, dass halt die sowas wie Schnelltests oder sonst irgendwie, also dass da ist die Entwicklung ja auch relativ rasant und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das gerade so Open-Air-Dinger, wo dann zwar alle eng an eng stehen, aber dann kommst du halt nur rein, wenn du entweder geimpft bist oder nochmal dich hast testen lassen oder weiß der Geier was so. Ich glaube, diese Art von Privilegien würde es in dieser Art von Veranstaltungen geben müssen, leider. Nee,
ich auch positiv und
das auch so, richtig. Genau, also das ist ja. Halt dann, das ist dann halt, dass man jetzt über Privilegien redet, wo es irgendwie nur über 80-Jährige betrifft, ist Blödsinn, aber in dem Moment, wo man dann darüber redet, welche Leute lässt man auf ein Musikfestival, dann muss man über Privilegien reden. Weil man hat ja auch keine Lust irgendwie, dass man das Zeug dann irgendwie doch passiv mitschleppt, obwohl man selber geimpft ist oder so. Das weiß man ja auch alles noch nicht. Und nur weil dann da irgendwer dabei war, der es noch sich noch hatte und sich gegenüber Impfungen verweigert hat. Deswegen, nee, also ich glaube, das wird, ich sehe das auch so, dass das im Sommer wieder stattfindet. Ich glaube
schon, dass Juli, August sehr normales Leben, auch Festivals, Straßenfeste, was steht da sonst an? Fußball ist dann leider Pause, aber
mit August naja. Auch die... Naja, ich glaube...
Europameisterschaft,
oder? Wir haben noch EM noch und danach ist doch wahrscheinlich direkt irgendwie...
Die Saison geht wieder los,
oder? Ja, nee, die Saison, die geht ja... Also
aber solange Jogi Löw Trainer ist, will ich die EM ignorieren. Aber zumindest die Bundesliga geht wieder Mitte August los mit dem 1. FC Köln in der 1. Liga und dann hoffe ich auch vor 50.000.
Vielleicht hat jetzt hat ja Martin Schlüter auch nochmal kurz seinen FC
eingebracht, oder? Sehr gut. Ich habe lange, aber 2 Stunden gewartet, Daniel.
Ja. Gut. Ja, ich würde fast sagen, dass wir jetzt langsam irgendwie, also ich zumindest habe langsam auch einen kleben. und mega, dass du da warst, Till.
Gerne,
hat Spaß gemacht. Martin, es hat Freude gemacht.
Absolut, ja.
Ich fände es gut. Also wir können ja mal gucken, wenn sich das mehr als 10 Leute anhören, dann machen wir noch eine zweite
Version. Wenn wir den ganz fetten Shitstorm kriegen, den wir ab und zu beide ab und zu bei Facebook abkriegen.
Wir haben ja heute nicht richtig losgelegt. Nee. Also das war ja sehr arm. Also das können wir noch anders. Aber dann können wir vielleicht nochmal in anderer Art und Weise loslegen. Fand ich auf jeden Fall spannend. Wir sitzen ja in Bagatelle, wir frieren uns den Arsch ab, wirklich. Die Füße sind eingefroren, ihr müsst das kapieren. Ihr sitzt ja jetzt gerade zu Hause, also zumindest die, die diese Box geholt haben, seid beim Dessert. Wir haben geschrieben, ihr solltet zutraulich werden. Dementsprechend dimmt das Licht noch ein bisschen weiter. Und habt ein bisschen Freude miteinander. Wie auch immer ihr zugetan seid. Und ich würde fast sagen, habt einen wunderschönen Abend.
Darf ich das Schlusswort machen?
Ich bitte darum sogar. Ich möchte ganz kurz noch mich bei Olli Blum bedanken, der sich gemeldet hatte, weil wir auf Facebook einen Aufruf gemacht haben, weil wir gar keine Ahnung von Podcasts haben und hatten. Und wir sitzen jetzt hier vor sehr professionellen Mikrofonen und wir wissen nicht, wie sich die Aufnahme anhört, aber es scheint gut zu werden. Deshalb tausend Dank an dich. Wir würden groß applaudieren, wären wir mehr Leute, aber es ist Dankeschön. Danke Martin, ich freue mich da wirklich sehr, sehr drüber, weil wir glaube ich, dass je nachdem, ob dieser Podcast, wenn es mehr als 10 Leute gehört haben, dann
sehen wir uns wieder
machen wir zum noch Podcast. Einen. Till, mega, wirklich ja. Ernst gemeint, du hast mich und ich glaube auch Martin und ganz, 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 ganz viele andere durch dieses Jahr mitgeleitet und Dinge getan, die da echt großartig sind und geholfen und das ist toll. Lara, muss ich auch ganz kurz einen Satz zu sagen, die steht da vorne und hat Till und auch Carina eben als Gäste angenommen. wird das nächste Mal auch als Gast dabei sein. Lara leitet die Bagatelle in Sülz und hat auch ganz viele andere tolle Sachen schon gemacht. Ist jetzt hier nicht zu Wort gekommen, was ich mir eigentlich erhofft hatte, aber irgendwann reicht es halt auch. Und ihr wollt jetzt intim werden, ihr wollt jetzt irgendwie was auch immer machen.
Schnaps trinken.
Dementsprechend, genau. Martin, Schlusswort.
Es hat viel Freude gemacht, es war kalt und trotzdem war es sehr warm, was in der Bagatelle so üblich ist. Und damit möchte ich schließen. Vielen, vielen Dank, liebe Gäste, Kunden, Freunde zu Hause. Prost und ich hoffe, bis ganz bald. Dankeschön.
Und ich würde gerade noch mal, da haben wir jetzt nicht mehr so ganz mitbekommen, auf jeden Fall spielen wir jetzt noch zwei Songs, würde ich mal sagen. Die Tour à Moi ist eine wirklich, muss man sagen, wundervolle Band, die, wie ich es vorhin schon sagte, uns krass begleitet haben und jetzt noch zwei Songs spielen. Und habt euch lieb, nehmt euch in den Arm und hört der Musik zu. Adieu.
Jetzt spielen wir für euch von unserem neuen Album das Lied Marceline. 1,
2, 3, 4. Je te voyais par là. J'entendais prendre les marches. Le temps s'arrête, le monde se ferme et nous flottons.
La minute s'envole, magique et pleine, une intensité. Marceline, oh Marceline,
Das war der Podcast aus der Bagatelle Südstadt. Aufnahme und Schnitt Olli Blum.